Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Hallo Jakob.
Hallo.
Hallo.
Jakob ist auch wieder da. Der ein oder andere kennt den Jakob schon. Der hat uns ja in letzter Zeit schon öfter mal begleitet auf verschiedensten Events und auch hier in der Sendung ist er schon mal gewesen in Episode. Marcel? Richtig.
Nämlich Eruda.
In der Eruda-Episode war nämlich der Jakob dabei, weil wir da ziemlich viel Zeit auch zusammen verbracht haben auf der Eruda. Und heute ist er da, um mit uns über den Nissan Leaf, Klammer auf, 30 Kilowattstunden Akku, Klammer zu sprechen.
Korrekt.
Aber dazu später. Heute machen wir das ganz gesittet, nicht so wie letztes Mal. Heute kommt das Vorgeplänkel am Anfang.
Vorgeplänkel. Ne? Also wirklich davor.
Ja, also ich weiß nicht, haben wir den Begriff so etabliert mittlerweile? Ich weiß es nicht. Bei uns heißt das in den Notizen zur Sendung, heißt es immer Vorgeplänkel. Und damit ist das jetzt hier Vorgeplänkel TM etabliert. Also falls jemand darüber spricht, wisst ihr, was gemeint ist. Das, was wir sagen, bevor es zum Thema geht.
Ja, hoffen wir, dass es diesmal nicht wieder hinten dran kommt.
Nein, es kommt jetzt sofort. Denn wir verquatschen uns jetzt nicht über was anderes, sondern wir fangen jetzt tatsächlich sofort damit an. Ich habe letzte Woche gelesen, einen Artikel vom ADAC, da stand so Tenor, Quintessenz drin, E-Autos sind zu teuer, aber Plug-in-Hybride sind wirtschaftlich. Da habe ich gedacht,
nicht weiterlesen.
Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich habe die Überschrift und den ersten Absatz gelesen und habe gedacht, nee, ich kann hier auch nichts lernen jetzt. Aber ich finde die Message, die damit transportiert wird, da muss man kurz nochmal drüber sprechen.
Ja.
Wenn man nämlich Plug-in-Hybride promotet, finde ich, lässt man so ein paar Aspekte außer Acht, um die es eben einfach geht, wenn man versucht, seine Mobilität zu elektrifizieren. Allem voran eben genau diese Umweltgeschichte, die damit verbunden ist. Ne? Also es geht ja nicht nur ums Geld.
Eigentlich nicht. Also im Normalfall ist es ja so, wir haben ja damals in unserer Hybridfolge den Markus ja befragt und der hatte sich ja zu den Fahrzeugen Hybrid und Plug-in-Hybrid ja recht gut ausgelassen. Mhm. So, und gut, die Hybriden, ob jetzt nur mit oder ohne Stecker, sind halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das Problem, was sie einfach haben, sie verbrauchen nach wie vor Sprit, damit sie halt ihre 500 Kilometer weit kommen. So, und was ist an dem Plug-in-Hybriden anders? Der hat halt jetzt einen Stecker und kann dann nochmal 20 Kilometer bis zu einer gewissen Geschwindigkeit dann halt auch rein elektrisch fahren. So, man muss aber aufpassen, dass man da nicht in den Fahrwasser des Hybridfahrers fällt oder fährt oder wie auch immer. Ne, weil Menschen sind faul. Egal wie es halt ist, wenn du halt 500 Kilometer fahren willst, dann steckst du halt nicht immer wieder zwischendurch ran, weil du willst ja nicht tanken und laden, sondern du willst ja vorankommen. So, und in der Stadt, also die Plug-in-Hybriden, die ich kenne, bis auf, glaube ich, den Outlander, kann keiner schnell laden. So, das heißt, wer tut sich das an, einen Plug-in-Hybriden an eine Ladesäule zu stellen, um dann 4 Stunden darauf zu warten, dass der voll wird.
Ich finde es immer ganz nett, wenn die am Triple Charger laden, mit 43 kW möglich, aber halt dann mit 3,7 kW.
Ja.
So, 10 Stunden lang.
Erstmal machen sie den Ladeport zu, genau. Und dann für, machen wir uns nichts vor, 20 Kilometer, 25 Kilometer.
Ja, das ist halt genau das Ding. Also ich meine, wenn du jetzt losziehst und du möchtest dir ein Auto kaufen, das irgendwie umweltfreundlich ist, dann sagt der Verkäufer, kauf dir doch einen Hybriden. Hier, wir haben einen super Plug-in-Hybriden. Dann denkst du, ja cool, Plug-in-Hybrid, wo ist der Unterschied? Ja, in Vollhybriden, der fährt halt immer mit Elektromotorunterstützung, also mit der Elektromotorunterstützung. Und du kannst aber nicht tatsächlich rein elektrisch fahren, normalerweise. Und dann der Plug-in-Hybrid, der kann 20 Kilometer rein elektrisch fahren. Da können Sie dann ja morgens, wenn Sie zur Arbeit fahren, fahren Sie ganz leise, fahren Sie bei sich da aus der Siedlung raus und sauber und so weiter. Alles ganz toll. Was sie dir nicht sagen, wenn dein Akku leer ist, fährst du mit einem untermotorisierten Verbrenner.
Ja.
Das heißt, in dem Moment, wo dein Akku leer ist und du nicht darauf achtest, dass dein Akku aufgeladen ist und du nicht die Elektromotorunterstützung für deinen eigentlich zu kleinen Motor hast, fängst du an, ultra viel Brennstoff zu verbrauchen, weil eben die Unterstützung, das Auto funktioniert nur, wenn beide Motoren zusammenarbeiten. Mhm. Ansonsten ist es nämlich genau nicht mehr so richtig wirtschaftlich, weil du einfach dann den Motor überlastest mit dem, was dein Auto jetzt gerade braucht.
Man darf einfach auch nicht vergessen, dass die Batterie, diese Bauart, eine größere Batterie erfordert. Also, und die größere Batterie heißt, sie ist bestimmt 10-mal so groß wie ja, oder sagen wir 5-mal so groß wie bei einem normalen Hybriden. Mhm. Und das heißt halt einfach auch, dass du mehr Gewicht mit dir rumschleppst. Mhm. So, mehr Gewicht heißt bei einem Verbrenner auch immer wieder mehr Verbrauch. Mhm. Ja, und man braucht bloß beim Spritmonitor reinschauen und man sieht halt, dass diese Plug-in-Hybriden nicht wirklich weniger verbrauchen. Also entweder das Gleiche oder sogar mehr verbrauchen wie die eigentlichen Hybriden. So, und dafür dann den Aufpreis bezahlen.
Ja, der ist ja auch nochmal beträchtlich. Mhm. Ne?
Der, ja, also 6.000 bis 8.000 Euro darfst du für einen Plug-in-Hybriden gegenüber einem Hybriden drauflegen, um, ja, Ironie on, wirtschaftlich Ironie off zu fahren.
Ja, also eigentlich ist es verrückt. Also ich möchte jetzt nicht das hier so irgendwie generell bashen oder so, aber nach meiner persönlichen bescheidenen Meinung ist das nicht das, was man unbedingt jetzt so als Fahrzeug der Stunde bezeichnen sollte. Und das ist nicht die Antriebsart, die man so promoten sollte und schon auch nicht, wenn man da ADAC ist. Also ich weiß, sie sind eher verbrenneraffin und solange da irgendwie Sprit reingegossen wird, ist es für sie ein okayes Fahrzeug, aber das weiß ich nicht. Ich finde es nicht so ganz richtig. Und es sind eben so verschiedene Aspekte, die der Autoverkäufer dann nicht erklären wird.
Die Frage ist ja auch, warum schiebt man so alles auf die Plug-in-Hybriden? Wo gibt es denn die eigentlich? Die gibt es ja nur von unseren deutschen Herstellern. Hm. Hauptsächlich.
So ein Zufall.
Huch.
Ja.
Ja.
Dann wird er also auch gerne als Brückentechnologie bezeichnet.
Genau, also sämtliche GTEs und E-Trons und sowas, es gibt ja von denen keine echten Hybriden.
Wobei diese GTEs ja wiederum dann nicht untermotorisiert sind, richtig?
Keine Ahnung.
Nee, nicht unbedingt. Also
eher noch
die Fahrleistung, halt, ja. Die Fahrleistung beim Golf zum Beispiel GTE soll ja dem GTI angelehnt sein. Gut, der beschleunigt in Summe ein bisschen schlechter, aber die Höchstgeschwindigkeit ist die gleiche. Mhm. Natürlich dann auch mit, wie war das, 1,7 oder 2,1 Litern auf 100 Kilometern.
Ja, klar.
Ja, genau. Und dann ist der Akku leer, dann sind es 8.
Ja, eben.
Ne? Das ist halt, da schließt sich der Kreis. Wie gesagt, wir können an dieser Stelle auch aufhören. Ich möchte das gar nicht generell verteufeln. Ich möchte nur, Leute, wenn ihr überlegt, euch was Umweltfreundliches zuzulegen, überlegt gut und gründlich und wägt das ein bisschen ab. Es geht nicht nur um die Wirtschaftlichkeit. Und wenn ich jetzt den Aufpreis betrachte zwischen einem Vollhybriden und einem Plug-in-Hybriden, ist es auch irgendwie, weiß nicht, wie wirtschaftlich das am Ende wirklich ist.
Nur Disziplin bringt dann nachher halt die Wirtschaftlichkeit mit. Wenn du es halt wirklich schaffst, immer an der Steckdose zu stecken, ohne andere, ich sag mal, zu blockieren und halt auch wirklich deine Strecke in diese 20 bis 30 Kilometer reinpasst, dann hast du eigentlich so ein halbes E-Auto.
Mhm. Ja, aber dann hast du ungefähr das, was es sein möchte. Ja. Das ist genau, es wird halt einfach dazu sehr pauschalisiert. Das ist aber ohnehin, finde ich, generell der Fall, dieses Umdenken, was mit der ganzen Elektromobilität so ein bisschen stattfinden muss, das wird nicht so den Leuten klar gemacht, finde ich. Dass man anders fährt, dass man anders denkt, dass man sich anders verhält, das gehört alles dazu.
Ja.
Das verstehst du aber erstmal nicht, weil da keiner ist, der dir das erklärt.
Genau. Und wenn es dir jemand erklärt, dann, oh nee, das sind so viele Veränderungen, das mag ich gar nicht, da fahre ich dann doch lieber meinen Verbrenner weiter.
Weil es bequem ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gut. Belassen wir es dabei, wenn ihr nicht irgendwie noch was Dringendes dazu zu sagen habt. Ich wollte das nur, also diesen Punkt dazu irgendwie mal gemacht haben, damit es hinterher nicht heißt, das hätte uns einer sagen können. Haben wir gemacht. Nächster Punkt. Auch eine Info aus der vergangenen Woche. 25% der Ladesäuleninfrastruktur an deutschen Autobahnen fertiggestellt. Klammer auf, 100. Säule eingeweiht. Klammer zu.
Das klingt doch erstmal, jetzt gar nicht mal so viel.
Ja, klingt gar nicht so viel. Aber es doch klingt aber auch erstmal eigentlich gut, finde ich, oder? Also ich meine, als sie gesagt haben, wir bauen jetzt an allen Raststätten in Deutschland Schnellladesäulen, da haben wir alle gesagt, ja, geile Idee, aber ob das kommt und wann? Mhm. Und jetzt haben wir Februar 2017 und es geht doch sichtbar und spürbar voran. Also ich finde es eigentlich geil.
Ja, also gut, das Ziel ist ja 400 Ladesäulen aufzubauen. Da haben sie schon noch einiges vor.
Ja, ja.
Ja, das wollen sie ja angeblich dieses Jahr schon schaffen.
Genau, dieses Jahr.
Was schon...
Das ist schon ein hohes Ziel.
Ja.
Also wenn sie das dann wirklich schaffen, können wir uns natürlich freuen, dass A, wir uns nicht zu zweit an einer Tank- und Rastsäule die Ladeleistung teilen müssen. und dass man halt wirklich, dann häufiger auch mal, ich sag mal, wirklich dann alle 30 oder alle 50 Kilometer wirklich eine Ladesäule hat.
Das könnte man ja mal noch in Relation setzen. Der Jakob hat hier eine Zahl aus Österreich mitgebracht.
Richtig. Da gibt es ja die Firma Smatrix. Und das ist ja ungefähr vergleichbar mit der Tank- und Rast-Geschichte in Deutschland.
Mhm.
Und die haben in Österreich heute schon 200 Ladesäulen, Triple Charger, sprich
Schnellladesäulen an den Achsen. Ne?
Typ 2 mit 43 kW, CCS und CHAdeMO mit 50 kW.
Mhm.
Und das ist doch schon für Österreich schon beträchtlich.
Ja, aber Österreich.
Ja. Österreich ist doch größer als Deutschland. Deswegen, genau. Deswegen machen die 200 da schon Sinn. Ironie offen.
Die sind da ein bisschen weiter in Österreich.
Ja. Die sind da, auf jeden Fall weiter und engagierter. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. Das müssen wir den Stefan mal fragen. Der weiß das vielleicht, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Aber heute nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, den man mal einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Die anderen sind zwar schon ein bisschen weiter, aber B, es passieren Dinge, was auch vor allem in einer Zeit passiert, wo ich gesagt hätte, das hätte ich jetzt fast nicht gedacht, dass das tatsächlich so zügig vorangeht. Das finde ich schon wirklich gut und das darf man ruhig auch mal sagen, dass man das sieht, dass man das mitbekommt und dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Was leider bei der ganzen Sache auch ersichtlich ist, dass es in Deutschland halt blinde Flecken gibt. Also man sieht halt, wo diese Schnellladesäulen wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen, aber es gibt halt auch Gebiete, wenn man jetzt den ehemaligen Osten, gerade Nordosten Richtung Mecklenburg-Vorpommern schaut, da gibt es so gut wie keine Schnelllader. Ne? Also da gab es ja auch mal so einen kleinen Rüffel, die Berlin-Hamburg-Achse betreffend, dass halt Tesla dort sogar zwei Supercharger auf dem Weg hingebaut hat, obwohl die führenden Tesla an sich eigentlich gar nicht nötig sind. Ne, und da steht nicht mal ein typischer Triple Charger für die normalen Fahrzeuge. Und die sehen das da halt auch einfach als Komfortgewinn, wenn du halt unterwegs nicht laden musst, aber laden, also anhalten kannst, um zu laden, um meinetwegen einen Kaffee zu trinken oder weil du halt wirklich auf die Toilette musst und dann halt einfach dein Auto laden kannst. Ja.
Ja, die betrachten es halt von der richtigen Seite. Nicht so, ist das unbedingt nötig? Lass uns mal eine Verkehrszählung machen und dann schauen wir in die Statistik, wie viele E-Autos gibt es denn da? Mhm. Und dann entscheiden wir, ob das irgendwie Sinn macht. Sondern die sagen halt, es macht Sinn, ein flächendeckendes Netz zu haben und dann bauen die das.
Klasse.
Da müssen wir hin. Wir nicht Tesla-Fahrer. Nee, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir haben ja auch gar keinen Einfluss drauf. Wir können das nur immer wieder sagen und uns dann freuen, wenn irgendwie da mal was Sinnvolles passiert. Apropos freuen, worüber wir uns immer freuen, ist, wenn wir von Sono was hören, oder? Da kriege ich immer, wenn ich eine Mail kriege und da steht was von Testdrive drin, dann hab ich sofort aufgerissen, dann stand aber eigentlich nicht viel über das Testdrive drin. Was stand denn drin, Marcel, im letzten Update? Du hast das auch bekommen, oder?
Ja, im Endeffekt hat Sono Motors darüber nachgedacht, das Fahrzeug halt auch Geld verdienen zu lassen. Also die haben ja sehr schnell festgestellt und auch breit getreten, beziehungsweise den Leuten versucht nahezubringen, dass das Auto da draußen eigentlich zu 90% rumsteht oder 95%. So, und das ist ja eigentlich verloren, A, ein verlorener Platz an der Infrastruktur ist und B, natürlich auch für das Auto völlig unwirtschaftlich ist. Ne? Die wirtschaftlichen Autos sind wahrscheinlich bei uns der ÖPNV und Taxis. Und da wollen sie eigentlich in die Richtung eigentlich auch reinschieben, um den Sion dann nachher als Carsharing-Fahrzeug mit anzubieten, dass der halt in der Zeit, wo er eigentlich stehen würde oder nicht produktiv Kilometer fressen würde, als vermietbares Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden kann. Ja, eigentlich eine total interessante Sache.
Auf jeden Fall. So hat es Tesla ja auch vor, dann nur halt autonom.
Ja, die Frage ist halt.
Einen Schritt weiter.
Die Frage ist halt, wer macht es dann nachher? Wird es dann nachher Fahrzeuge geben, die speziell für diesen Carsharing-Betrieb angeschafft werden? Oder würdest du jetzt zum Beispiel deinen Sion hergeben, um dass jemand anders damit rumgurkt?
Na, keine Ahnung, wenn ich dann für mich dann im Endeffekt das Fahrzeug oder die Haltungskosten für das Fahrzeug günstiger werden, warum nicht? Ich meine, ich fahre damit zur Arbeit morgens, da komme ich dann irgendwann um 8:30 an und dann bin ich bis abends um 6 bin ich in der Arbeit und in der ganzen Zeit steht das Auto halt blöd rum. Gut, der Sion steht rum und lädt sich auf, wenn die Sonne scheint. Das ist ja schon mal ein positiver Faktor, was bringen die meisten Autos jetzt nicht mit. Aber ansonsten stehen die Fahrzeuge in der Gegend rum und benutzen Parkplätze.
Also die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, ist, wenn du halt wirklich damit rechnest, mit deinem Fahrzeug danach nach Hause zu kommen und der wird über den Tag hinweg leer gefahren. Ich denke mal, der Mieter wird dann sicherlich nicht den Wagen an die Ladesäule stellen.
Ja, da soll es dann Strafgebühren geben.
Genau, beziehungsweise musst du dann im Nachgang nachladen, wenn du Pech hast. Oder, ja, ich sag mal, dieser Solareffekt ist dann halt einfach verpufft.
Ja, gute Frage. Das gilt es natürlich dann zu bedenken. Das ist dann so ein Ding, wo man drauf kommt, wenn man sich das mal genau in Ruhe zu Gemüte führt und mal durchdenkt, wie dieser Prozess dann ablaufen kann. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das Auto dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Tochter ruft mich an und muss früher aus der Schule abgeholt werden. Jetzt hat aber jemand anders mein Auto. Das kann natürlich auch passieren.
Genau. Ja. Also der Wille dann, ich sag mal, sein Eigentum wegzugeben, ist ja dann an der Stelle noch nicht so weit entwickelt.
Ja,
ne? Jeder Deutsche oder viele Deutsche sehen ja ihr Auto als ihr Baby an und dann
ja, genau, du musst es ja nicht, aber bei Tesla soll es ja dann so sein, dass du mit den Kosten dann auf 0 Euro runterkommst und dann ist es nicht verkehrt.
Dann, ja, vor allem, dann überlegt man sich auch vielleicht teurere Karren zu kaufen.
Genau, ja.
Oh, kommen wir doch vielleicht schneller zu unserem Tesla. Du, zu deinem, Philipp.
Ja, Model S braucht eine größere Einfahrt.
Und eine breitere Straße, damit du mit der Front draufstehen kannst.
Nein, ich muss einfach die Einfahrt ein bisschen verlängern.
Auf die Straße.
Genau. Ich muss meine 13 Tonnen schwere Garage einfach einen Meter nach hinten schieben. Ja, egal, wir driften ab. Gut, jedenfalls machen sie das möglich mit einem Berliner Startup, das Getaway heißt. Ich würde sagen, wir verlinken das einfach entsprechend unter der Episode in den Shownotes, damit ihr euch das mal durchlesen könnt, was sie da geplant haben. Dann haben sie noch irgendwie kurz angeteasert, Juli 2017 geht es dann los mit den Probefahrten. Im Sion-Prototypen. Das ist aber, soweit ich mich erinnere, in dem letzten Update irgendwie auch schon drin gewesen. Das ist Juli, meine ich, hätte ich schon mal gehört. Da haben wir unseren, wie es hier so schön heißt, unseren Test-Drive secured. Also da müssen wir jetzt nichts weiter machen. Ich weiß gar nicht, da haben wir uns, glaube ich, nicht in der Episode drüber unterhalten, diese Geschichte mit 3- und 3-Sitzer und 2- und 3-Sitzer. Da haben Marcel und ich irgendwie schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, das war nicht am Mikrofon. Willst du vielleicht kurz erklären, worum es da ging?
Ja, also es kam die Anfrage an die Community quasi, die sich für dieses Auto interessieren, ob man vielleicht von dem 6-Sitzer zurückgeht auf ein konventionelles Sitzsystem.
Genau, also damit, das war ja eigentlich geplant, vorne 3, hinten 3.
Genau, so damit der Wagen halt von der Entwicklungszeit her im Rahmen bleibt. Also die haben quasi in Aussicht gestellt, dass diese 6-Sitz-Variante zwar eine tolle Sache wäre, allerdings die Entwicklungszeit deutlich verlängern würde und somit die Prototypenphase damit nach hinten rutscht und damit auch die Probefahrten. So, und also ich habe mich dazu geäußert, dass eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal verloren geht, wenn diese 6 Sitze weggehen. Weil es ist ein relativ kompaktes Fahrzeug, zu dem, was, also von dem her, was wir gesehen haben. Und den als 6-Sitzer zu benutzen, ist halt schon ein Alleinstellungsmerkmal und vor allem auch einen Mehrwert. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Mama, meine Frau gehört mit dazu, die lieber die ganzen Kinder rumkutschieren würde und dann halt lieber einen 6-Sitzer oder einen Van hätte, anstelle halt zu überlegen, ja, jetzt habe ich da hinten ja eigentlich nur 3 Sitze, der 4. in der Mitte hinten, der wäre dann schon ziemlich knapp, die Kinder werden größer und so, da ist so ein 6-Sitzer dann natürlich schon ein bisschen besser.
Ja, ich habe auch tatsächlich einen Use Case dafür. Wenn ich nämlich beide meine Kinder rumfahre, dann habe ich immer die Diskussion, wer sitzt vorne, wer sitzt hinten. Das wäre auch hinfällig.
Grundsätzlich hinten.
Wahrscheinlich.
Und wenn sie zicken, im Kofferraum.
Ja, nee. Ich weiß, jeder hat seine eigene Lösung. Bei mir, es ist halt, die könnten halt beide vorne sitzen.
Ja.
Dann wären sie beide zufrieden. Wahrscheinlich geht es dann darum, wer sitzt neben dem Papa. Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ne? Gut, aber was ich mich halt jetzt frage, geht es da darum, dass sie irgendwie im vorgesehenen Zeitraum den Prototypen herbekommen mit 3 Sitzen vorne oder 2 Sitzen vorne? Oder geht es dann tatsächlich um das Endprodukt, dass es das mit 3 Sitzen vorne oder 2 Sitzen vorne geht? Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Und was ich glaube gelesen zu haben, ist ja, dass man optional trotzdem vorne 3 Sitze haben können sollte.
Genau,
oder?
Und das Ganze dann nachziehen.
Ja, die Frage ist halt, was erwartest du dir jetzt von dem Prototypen, den du nachher Probe fährst? Erwartest du denn schon den Sion, so wie sie ihn ganz am Anfang designt haben? Oder erwartest du jetzt dann eigentlich von dem bloßen Solarauto das Pferd?
Also es geht jetzt tatsächlich bei dieser 2-Sitzer-3-Sitzer, also 2+3 und 3+3-Diskussion geht es um den Prototypen, den man ausprobieren kann, richtig? Nicht prinzipiell um den Sion, oder?
Tja, also ich würde mich um den eigentlich richtigen freuen.
Ja, das schon, aber das ist ja egal. Ich wüsste jetzt nur gerne, überlegen Sie ernsthaft, ob Sie den tatsächlich finalen, letztendlichen Sion nicht mit 3+3 bauen, oder?
Ich glaube, Sie wollen dann am Schluss beides anbieten, aber jetzt eben für die Probefahrt, genau.
Dann habe ich das ja richtig verstanden. Ja. Das hätte ich nämlich dann jetzt doof gefunden. Also alles andere hätte ich jetzt doof gefunden.
Ja.
Jetzt für den Prototypen, mein Gott, gut, ob das jetzt vorne irgendwie eine durchgehende Bank ist oder zwei Sitze sind, ist mir jetzt für einen Moment erstmal egal. Es wäre schön, sich das besser vorstellen zu können, wenn das bis dahin schon realisiert worden wäre. Mhm. Aber lustig finde ich es eigentlich schon, denn wie krass aufwendig kann das schon sein, da vorne halt drei Sitze hinzubauen, die sowieso eine Bank sind. Dass da jetzt der Aufwand halt so viel größer ist.
Genau, das ist die Frage. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Transporterbereich reingeht, die Bänke, die sind wirklich sehr, sehr simpel. Wenn du Glück hast, ist halt die mittlere Rückenlehne umklappbar. So, und man erwartet beim Sion dann eigentlich schon, also nicht eine Bank, sondern
schon das eher gelöst
genau,
ist, ne?
Schon eher zwei Sitze.
Ja, da hast du schon recht. Also, ja gut, lasst euch lieber Zeit, macht's dann geil.
Genau.
Ja gut, aber die Community hat ja abgestimmt und ich glaube 80% haben für den Fünfsitzer gestimmt.
Ja, ja. Die wollen halt schnell ans
Auto kommen.
Ja, na gut. Aber das ist ja vielleicht eine Sache, die kann man dann auch einfach dann letzten Endes optional machen. Das kann dann jeder so machen, wie er möchte. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, der hat vorne so eine durchgehende Bank, das finde ich scheiße, ich kaufe den nicht. Gibt es sicher auch.
Dann brauchen sie bloß die Mittellehne rumklappen und dann haben sie eine extra breite Armlehne.
Wenn man die rumklappen kann, ne?
Die kann man rumklappen. Ach, das war von vornherein so gedacht.
Da kann ich mich nicht dran erinnern. Hat der Jona uns das erzählt?
Ja.
Na, ich bin mal gespannt. Gut. Aber so viel dazu. Wir könnten ja, ich wollte gerade auf die Uhr gucken, aber wir haben vorher so viel mitgeschnitten, dass ich keinen Anhaltspunkt habe, wo wir jetzt eigentlich stehen.
Ja, wir könnten jetzt eigentlich
mal zum Thema kommen.
Genau. Unser Hauptthema war, wir hatten ja vor, wie lange ist das jetzt her? 4 Wochen, ne? Oder 3 Wochen?
3 Wochen.
3 Wochen. Hatten wir ja eine Probefahrt mit diesem tollen Hyundai Ioniq, die ja quasi nahtlos darin endete, einen Leaf zu übernehmen und den auch Probe zu fahren.
Ja, das war schon auch verrückt. So viele fremde Autos an einem Tag fährt man selten. Also ich.
Ja, Nissan Leaf. Wir hatten ein nettes Autohaus in, was ist denn das, südöstliches Bayern? Östliches Bayern, ja, kann man sagen. Autohaus Huber, möchte ich schon mal gerne nennen, hat uns einen Nissan Leaf zur Verfügung gestellt, um den halt ausgiebig Probe zu fahren. Mhm. So, und
Was meinen wir mit ausgiebig? Eine ganze Woche?
Ja, also
haben
wir haben
uns das Auto zur Verfügung gestellt.
Wir sind ja zu dritt dort aufgetreten und haben natürlich dann auch unseren Wunsch, ich sag mal, geäußert, den Wagen so zu nutzen, wie man den im Alltag nutzt. So, und 2 Stunden, ja, da kriegt man halt nicht mal schnell die Fahrt zur Arbeit und zurück, inklusive Laden und Einkauf und sowas, kriegt man halt nicht untergebracht. Deswegen hatten wir halt die Möglichkeit bekommen, den wirklich über Tage zu testen. Wir haben es uns ja dann in der Woche ganz gut aufgeteilt. Und ja, fangen wir einfach mal an.
Also das Modell, von dem wir sprechen, hatte eine wichtige Eigenschaft, nämlich den großen 30 Kilowattstunden Akku.
Genau.
Das war auch eine Sache, um die es uns besonders ging, denn die Reichweiten und so weiter vom 24 Kilowattstunden Akku sind jetzt, ja, keine Ahnung, nichts, was so super special wäre, sage ich jetzt mal, ja.
Könnte man mit der Zoe vergleichen.
Zoe vergleichen, da kann ich halt auch dann gleich einfach die Zoe fahren.
Ja.
Das war jetzt nicht so spannend. Der große Akku war das, was für uns jetzt das Auto spannend gemacht hat. Denn damit soll man 250 Kilometer nach NEFZ an Reichweite haben.
Mhm.
Der kleine Akku 199. Die Zoe hat mit dem kleinen Akku schon 210 NEFZ.
Oder 240.
Oder 240, je nach Modellvariante. Also ist irgendwie in einem vergleichbaren Rahmen, wenn du jetzt die kleine Akkuvariante genommen hättest. Der Nissan ist halt jetzt allerdings bis auf diese Tatsache mit der Zoe nicht gerade vergleichbar.
Also man kriegt ja immer wieder mal so Vergleiche mit und ich stecke den Leaf ganz klar in die Kompaktklasse, sprich E-Golf, Konsorten. Ja. Und der Wagen ist halt natürlich auch verglichen mit der Zoe um einiges größer. 4,45 Meter Länge sind halt dann schon gute 30 Zentimeter mehr.
Mhm.
Und gut, die Höhe ist ähnlich, die Breite ist ähnlich, das Gewicht ist leicht mehr als bei der Zoe, also aber der Wagen an sich,
Kilo.
Ja, gut 1500 Kilo, aber der Wagen an sich ist halt doch schon, wenn man sich mal reinsetzt, wenn man sich den Kofferraum anschaut, doch eine Nummer größer.
Ja.
Mhm, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall eine Nummer größer, das merkst du irgendwie an allen Ecken und Enden, also fängt schon an, wenn du dich reinsetzt, dass du das Gefühl hast, so nach rechts eröffnet sich, also von dir als Fahrer heraus gesehen, eröffnet sich nach rechts super viel Raum im Vergleich zu dem, was du aus der Zoe gewöhnt bist. Und auch die Länge, finde ich, macht sich sehr bemerkbar, schon auch beim Fahren. Es ist irgendwie weniger kompakt und agil, das Auto. Was aber nicht heißt, dass er nicht ordentlich Leistung hätte. Der hat 80 Kilowatt an der Achse und produziert 254 Newtonmeter Drehmoment und geht aus dem Stand auf 100. Das, irgendwie ist das immer so oldschool, finde ich. Ne? Dieses Beschleunigung von 0 auf 100, das ist was, was man immer irgendwie sagt, was man immer so wissen will, obwohl es halt eigentlich, Entschuldigung, scheißegal ist. Ja. Aber es sind 11,5 Sekunden. Ja, aber ehrlich, das finde ich ist auch ganz schlimm bei das Model S schafft in 2, bla und das Faraday Future FF91 schafft in 2, noch weniger bla und das ist,
jetzt
wisst ihr was,
Update,
genau, wisst ihr was, Leute, scheiß drauf, was wir wollen sind Autos, die man bezahlen und einen ganzen Tag benutzen kann und mit denen ich so lange fahren kann, dass ich keine Angst haben muss, dass meine Reichweite nicht reicht. Das ist scheiß auf 9 oder 12 Sekunden auf 100, das ist mal wirklich uninteressant. Eigentlich sollte man das gar nicht mehr sagen.
Aber man darf trotzdem nicht vergessen, die Beschleunigung bei dem Fahrzeug ist schon beeindruckend. Ja. Auch wenn da jetzt 11,5 Sekunden stehen, ist es schon beachtlich.
Was ich dabei vor allem merke, jetzt vergleichen wir natürlich doch wieder mit der Zoe, aber das ist halt das Auto, das wir Tag und Nacht fahren.
Ja.
Du vor allem nachts, ich mehr tagsüber. Und, und der Jakob fährt wahrscheinlich auch oft nachts zum Laden irgendwo.
Beides.
Jakob fährt immer, das stimmt. Das stimmt, der ist eigentlich immer unterwegs, der Junge. Jedenfalls, was ich beeindruckend fand, gehen wir mal gleich Richtung irgendwie erste Eindrücke von dem Auto so, ist diese Leistungsentfaltung. Also klar, Abstand hat er einfach den vollen Saft wie alle E-Autos. Mhm. Der lässt aber nicht so nach. Weißt du, die Zoe macht so 50, 60, geht die gut ab und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt hat sie keinen Bock mehr, da geht dann nichts mehr. Mhm. Und der Leaf, wir sind zurück dann auch eine Teilstrecke Autobahn gefahren, als wir wieder, also vom Autohaus zurückgefahren sind zu uns nach Hause. Du kommst dir halt auch auf der Autobahn irgendwie nicht so vor, als wärst du ein Hindernis, sondern der geht halt einfach durch bis 160, als gäbe es keinen Morgen. Das ist schon beeindruckend.
Habt ihr die eigentlich mal so komplett dann gefahren?
Also ja, ich habe es mal getestet und es fühlt sich einfach ganz anders an. Als Zoe-Fahrer fühlst du dich halt schon teilweise als Hindernis, weil dich halt auch die LKWs teilweise überholen. Und mit dem Leaf bist du halt schön im fließenden Verkehr. Kannst halt auch mal auf der linken Spur was überholen oder sowas.
Ja, das überlege ich mir vorher natürlich schon. Also wenn es bergauf ist und wenn von hinten nicht so viel Verkehr ist, dann traue ich mich auch mal mit der Zoe auf die linke Spur. Aber ansonsten überlegt man dreimal, ob man es macht. Ja. Mhm. Weil da hinten passiert halt einfach nichts mehr.
Ja, du machst halt, ja gut, also so ganz krass ist es ja eigentlich nicht, aber du machst halt wirklich dann so einen Überholvorgang und dann entschleunigst du wieder auf irgendwie eine Geschwindigkeit, wo du weißt, die ist gesünder jetzt für mich, ja, also nicht so weit über 100. Das ist halt tatsächlich so ein Punkt, der bei der Zoe so ein bisschen schade ist, wenn man öfter mal auf die Autobahn muss, da hat man dann schon immer das Gefühl, dass man so ein bisschen in einem vielleicht zwar goldenen, aber doch irgendwie Käfig unterwegs ist. Das ist so ein bisschen, aber das ist auch gar nicht das Thema. Man möge uns das verzeihen, das ist einfach so der Vergleich, den wir immer wieder ziehen hier.
Jetzt haben wir gerade so die Außenmaße auch kurz besprochen. Mit 1,55 Meter Höhe ist der Wagen natürlich auch relativ hoch.
1,77 Meter Höhe, nee, 1,70 Meter Breite, Entschuldigung.
1,55 Meter Höhe, also ich sag mal, die Zoe ist glaube ich 1,56 hoch, sind beides relativ hohe Fahrzeuge und jetzt seid ihr ja auch denn auf der Autobahn gefahren. Höhere Geschwindigkeiten fordern dann natürlich auch ihren Tribut beim Akku. Und ich finde jetzt den Wagen sparsam zu fahren im Vergleich zur Zoe auch wieder oder auch im Vergleich zum Ioniq, das konnten wir ja zum Glück dann auch mal kurz sehen, schon sehr schwierig. Ja, also wir haben den Wagen ja übernommen bei ziemlich widrigen Temperaturen. Ja. Das ist ja bei minus 6 Grad oder sowas dann da rumgeguckt.
Wir machen sowas halt auch im hässlichsten Winter einfach.
Ja, das macht ja genau da. Also wir haben den Wagen übernommen mit 168 Kilometern vollem Akku. Und eine Reichweite, also mit 168 Kilometern. Und ich habe es die Tage dann halt während meiner Fahrt geschafft, den Wagen dann auf 192 oder 196 Kilometer prognostizierte Reichweite zu bringen.
Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das war die Zeit, wo wir 10, 12, 15 Grad Minus hatten.
Ja, ja, also es ist möglich. Jetzt wird der Philipp wahrscheinlich gleich wieder zergehen. Dank Sitzheizung und Lenkradheizung.
Oh.
Die Lenkradheizung.
Die Lenkradheizung ist mein größter Freund im
Leben. Also Womit wir hier auch gleich bei der Ausstattung wären. Also wir haben die Tekna-Variante gefahren, das Top-Modell, was es eigentlich dort in der Leaf-Szene gibt. Und man kann den Wagen Tatsache mit einer sehr, sehr niedrigen Klimaeinstellung fahren. Also ich habe den auf 16 Grad eingestellt. Und den Rest macht man dann halt mit der Lenkrad und mit der Sitzheizung.
Ja, aber Marcel, du fährst ja deine Zoe auch mit 16 Grad, ne? Weil nicht weniger geht.
Gar nicht.
Ja, aber das unterschreibe ich tatsächlich. Also ich mag es ja komfortabel. Gebe ich ja auch, habe ich ja hier auch schon öfter gesagt. Für mich ist das ein Auto, ich möchte mich da nicht einschränken. Aber ich habe tatsächlich auch Sitzheizung, die außerdem zweistufig ist. Mhm. Sitzheizung auf Low, wenn der Popo erstmal warm ist, dann auf Low. Und die Lenkradheizung, die einfach nach 15 Sekunden warm, richtig warm ist, angemacht und dann die Klimaanlage auf 18 Grad und das war für mich
in Ordnung.
Super komfortabel.
Ja, ja,
das war wirklich
kann
schön.
Ich bestätigen,
ja. Ja, also ich bin dann nachher die erste Strecke dann auch so sparsam dann gefahren, dass ich dann halt Verbräuche von 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hinbekommen habe.
Bei 10 Grad minus.
Bei 10 Grad minus. Also das ist wirklich beachtlich.
Ja.
Aber man merkt dann halt auch an der Stelle schnell, wenn dann Leute mit drin sitzen, die dann mitfahren, die dann auch noch eine Popo-Heizung haben wollen und denen dann die 16 Grad dann doch nicht so ausreicht, weil die haben kein warmes Lenkrad in der Hand.
Nee, aber die haben ja Popo-Heizung.
Reicht trotzdem nicht. Nee? So, das heißt, ich habe dann auf 19 Grad eingestellt.
Das hat mich, also wenn ihr das Gesicht gesehen hättet, das war wirklich jetzt schmerzverzerrt, dass er hier 19 Grad an Heizung einstellen musste.
Das tut mir immer in der Seele weh, wenn man dafür so viel Energie, ja, nein. Im Endeffekt, ich habe den
dafür, nur dass es warm ist.
Ich habe den Wagen in der Zeit dann knapp 200 Kilometer gefahren und einen Verbrauch von unter 19 war dann eigentlich schon nicht mehr zu machen.
Das stimmt. So.
Und ich habe den dann halt nicht auf der Autobahn bewegt, ich habe mir in meinem normalen Alltag, Arbeitsalltag, Einkaufsalltag bewegt und unter 19 Kilowattstunden war dann eigentlich nicht mehr drin. Ne? Also die Heizung frisst dann doch schon einen ziemlich großen Anteil.
Naja, das ist leider so.
Aber es hat auch Spaß gemacht, den Wagen zu fahren und das kostet natürlich auch Energie.
Mhm. Also ich habe es auch gemerkt, so 18, 19, 19,5. Manchmal ging es dann auch so sehr nah an die 20 Kilowattstunden irgendwie ran, obwohl, wie gesagt, die Heizung für meine Verhältnisse relativ wenig in Betrieb war. Aber ich bin auch tatsächlich nur am Anfang, habe ich so ein bisschen geschaut, ja, wie schnell geht denn der jetzt so, wie geht der an der Ampel weg, wie ist das mit dem Durchzug und dann fährst mal auf die Autobahn und so weiter und so fort. Und die restliche Zeit, die ich ihn hatte, habe ich ihn tatsächlich benutzt, wie ich im Alltag mein Auto benutze. Mhm. Bin ganz normal zur Arbeit gefahren, bin ganz normal von der Arbeit wieder nach Hause gefahren, bin ganz normal einkaufen gefahren, habe mich auch bemüht, nicht irgendwie anders zu fahren, als ich es normalerweise tue, um das so ein bisschen vergleichbar irgendwie zu haben mit dem, was ich normalerweise so fahre. Und alles in allem für die Größe und die Leistung und das Gewicht von diesem Auto fand ich jetzt auch eben, weil auch tiefster Winter herrschte, fand ich, waren jetzt die Verbräuche, die da rausgefallen sind und die Reichweiten ziemlich gut.
Ja, also Reichweiten, du hast ja eigentlich auch immer so um die 170 Kilometer gehabt, ne? Wenn der voll war.
Also ich habe über 170 Kilometer in der Regel gehabt, wenn ich den hier morgens vorm Haus zur Arbeit fahren abgesteckt hatte, was halt wirklich beachtlich ist, weil über 170 habe ich in meiner Zoe noch nicht gesehen. Auch im
nicht
Sommer
mal im
nicht.
Sommer, genau.
Und vor allem, da machst du dir halt wirklich gar keine Gedanken mehr.
Nee.
Ja, das stimmt. Das ist, da bin ich aber
bei der Zoe noch ein bisschen, selbst wenn du schon Hardcore-EV-Enthusiast bist, aber da machst du dann wirklich null Gedanken.
Das Problem dabei ist, dass der Helwig sich nämlich da einfach keine Gedanken gemacht hat, das bin ich übrigens, dass der Philipp sich da keine Gedanken gemacht hat und halt einfach gefahren ist und dann irgendwann den einen Tag bin ich tatsächlich hier mit einer Handvoll Restkilometer wieder nach Hause gerollt, weil ich überhaupt nicht drauf geachtet habe, wann ich das Auto laden muss, ja? Weil ich gedacht habe, ja nee, das ist ganz
schön.
Viel, das ist ja dauerhaft voll, kein Problem.
Ja.
Na gut, aber das war, das wollte ich noch erzählen, wo wir gerade dabei sind, der Leaf, der hat so eine freundliche Frauenstimme. Also die lief eigentlich.
Echt?
Und ja, und wenn er nämlich dann irgendwie dir die Nachricht übermittelt, dass dein Akku jetzt ziemlich leer ist, dann sagt er, ich weiß den Text leider nicht, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Dann sagt er irgendwie sowas wie, Akkustand niedrig, laden Sie das Fahrzeug auf. Irgendwie so. Sagt es so ganz freundlich. So, halalala, Dings, die Bums, ja. Und dann habe ich gedacht, ja nee, es sind dann nur 10 Kilometer bis nach Hause und angeblich kann ich ja 15 fahren. Das ist ja kein Problem. Ich kann auch erst zu Hause laden. Ich habe irgendwie, hatte die Kinder im Auto und hatte die abends von irgendwo abgeholt und ich wollte jetzt nicht irgendwo stehen bleiben, um laden zu müssen. Und habe gesagt, oh gut, das schaffe ich ja locker nach Hause. Gar kein Problem. Und dann hat die Dame dann irgendwie noch zweimal mich freundlich darauf hingewiesen, dass der Akku sehr leer ist und ich das Auto laden soll. Hat mir auch dann angeboten, übers Navi irgendwie jetzt mal eine Ladesäule zu finden. Also ich wohne da, ich weiß, da sind keine Ladesäulen. Ich glaube nicht, dass innerhalb der Reichweite außer meinem Haus irgendwas gewesen wäre. Jedenfalls nichts öffentlich Zugängliches. Und dann bin ich zu Hause angekommen und vor meiner Haustür ist sie dann richtig sauer geworden.
Vor allem in einer anderen Stimme.
Ja, die Liefstimme. Das war, als hätte man der Frau eine ins Gesicht gegeben und die wäre dann richtig ausgerastet. Irgendwie so, der Akku ihres Fahrzeugs ist leer. Laden Sie die Batterie auf. Hat mich richtig angeflaumt in dem Auto. Ich musste laut lachen, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte. Die war richtig, richtig pisst, hatte das irgendwie mir jetzt an. Wenn du jetzt nicht auflädst, dann explodiere ich. Das ist deine Schuld so. Und das war, fand ich schon ganz lustig. Ich weiß nicht, ob sie darüber nachgedacht haben oder ob sie sich diese beiden Sätze nie irgendwie nacheinander mal angehört haben. Denn der Jakob nickt die ganze Zeit. Du hast das auch erlebt, oder? Auch
fast leer gefahren, eigentlich auf 5%. Und das ist schon lustiger.
Also damit hatte ich auch nicht gerechnet. Die war so richtig sauer.
Und die Kinder waren mit dabei? Waren die auf einmal hinten?
Die waren gerade, die waren ausgestiegen. Ich musste immer, bevor ich auf den Parkplatz vorm Haus fahre, musste ich rauslassen, weil rechts da so eine Mauer ist. Und ich habe Angst um die Türen. Weil es da einfach zu eng ist. Wenn ich das Auto so hinstelle, dass das andere Auto noch aus der Garage kann und so, ist halt zu eng. Und deswegen lasse ich die immer auf der Straße, an der Straße am Haus aussteigen. Und die sind ausgestiegen und ich will eben nur noch einparken. Und da flaumt die mich so an. Ja, war schon lustig. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich natürlich bei der Geschichte den Faden verloren. Aber Marcel hat ihn bestimmt noch.
Ja, die Sache, ihr habt den jetzt relativ leer gefahren. Bei mir waren eigentlich immer noch mindestens 120 oder 130 Restkilometer drin.
Also die Hörer, die sich darüber wundern, die können mir eine Nachricht schreiben. Ich wette, ich kriege keine einzige.
Nee, also ich habe es echt nicht geschafft, schon alleine, weil es bei mir einfach zu dem Tagesrhythmus gehört, wenn der Wagen dasteht, dann wird angeschlossen. So, und jetzt haben wir ja den Wagen in der Vollausstattung sogar mit Doppellader gehabt. Das heißt 6,6 Kilowatt, die wir an unserer Bettermann-Box zum Glück auch voll nutzen können. Schieflastthematik, um mal Stefan Co. mal wieder so einen kleinen Nebensatz mit anzusprechen. Für mich war der Wagen so auch vom Laden her absolut problemlos zu benutzen. Also ich habe keine Angst gehabt, dass ich nächsten Morgen mit einem halbvollen oder mit einem dreiviertelvollen Wagen dastehe. Wie war es bei dir eigentlich? Weil du hast den ja draußen zu stehen gehabt. Du hast ja dann teilweise auch diese minus 15, minus 20 Grad mitbekommen.
Ja, ich war in Sachen Laden ehrlich gesagt total entspannt, weil ich aus meinem Wohnzimmerfenster raus die drei LEDs sehen konnte.
Was eine Überleitung.
Genau, da sind ja, wenn man das nicht weiß, hinter der Windschutzscheibe, so auf dem Armaturenbrett irgendwie, sind drei blaue Leuchtdioden. Und die geben eben Aufschluss darüber, ob das Auto jetzt lädt und wie voll der Akku ist.
Grob, genau.
Ja, so ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel.
Genau.
Wobei, wenn die dritte, ja genau, solange sie blinkt, ist er nicht voll.
Ist er noch nicht voll, genau.
Genau, der hört dann irgendwie auf zu blinken. Und das konnte ich halt so beim Rausschauen aus dem Fenster, konnte ich das sehen. Das fand ich schon sehr komfortabel. Normalerweise kommt das Ding ja auch mit einer Handy-App, die wir jetzt nicht hatten, weil es ein geliehenes Auto war. Diese Nissan Connect EV oder wie diese App heißt, nicht so wichtig. Jedenfalls kannst du darüber ja auch das Laden und das Heizen steuern und schauen, wie viel ist im Akku und all diese Dinge, was man halt auch von der zum Beispiel der ZE-App kennt oder was man von der Tesla-App kennt. Das ist eigentlich das Gleiche in Nissan.
Nur, dass es deutlich besser funktioniert als das von Renault.
Ja, aber was funktioniert denn schlechter als das von Renault?
Grillen zirpen.
Ja, da gibt es wirklich nichts. Da gibt es wirklich nichts, was so unzuverlässig funktioniert. So fürchte ich. Aber gut, man kommt damit klar. Wir machen das ja jetzt schon eine ganze Weile und das geht schon. Ist nicht so, als ginge das nicht. Na jedenfalls, die Leuchtdioden fand ich ganz lustig. Dann bin ich dann eines Morgens, schaue ich so aus dem Fenster. Das Auto war voll geladen und stand einfach nur gemütlich da. Da blinkt und leuchtet ja dann auch nichts. Wenn er fertig ist mit Laden, gehen die Lampen aus und gut. Und Dann haben wir Frühstück gemacht und die Große geht zuerst zur Schule und dann habe ich die an die Tür gebracht und dachte, warum blinkt denn jetzt das Auto? Warum blinkt denn das jetzt? Das kann doch nicht sein. Ist da jetzt was kaputt? Lädt er nicht? Oder lädt er jetzt wieder, obwohl er voll war? Das muss ich nachgucken. Dann bin ich zum Auto gegangen, mache die Tür auf, da kommt mir ein Schwall warmer Luft entgegen. Und da hat er dann eine halbe Stunde, bevor ich los musste, vorgeheizt.
Ja, das
der war aber eine halbe Stunde, bevor ich los musste, auch schon warm.
Jo.
Das heißt, er hat sich jetzt dann, bis ich gefahren bin, auf dieser Temperatur halten müssen, bei 15 Grad minus draußen. Das habe ich mich gefragt, ob das dann jetzt so krass effizient ist.
Mhm. Gut, also die Heizung in dem Wagen funktioniert halt wirklich hervorragend.
Die ist wirklich,
ja. Die ist wirklich toll. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn man diese Vorklimatisierung benutzt, der natürlich auch abcheckt, wie kalt ist es draußen und wie viel früher muss ich dann die Heizung anmachen, um den Wagen voll zu kriegen, warm zu kriegen. Und ja, an der Stelle hat das wahrscheinlich nicht ganz so geklappt, wenn man dann halt wirklich mehr Leistung braucht, um den Wagen dann nachher warm zu halten. Ob man da was noch verbessern muss, müsste man vielleicht den Leuten dann mal mitgeben.
Wie ist denn das bei dir, Jakob? Hast du irgendwie Garage zu Hause oder steht das Auto draußen?
Das stand dann auch irgendwie bei minus 10 Grad draußen. Aber du merkst halt, wenn du die Lenkradheizung anmachst und dann das Ding auf 18 Grad stellst, das ist sofort da und es funktioniert einfach. Mhm. Bei der Zoe krebst du halt da irgendwie da so rum. Ich habe die auch meistens irgendwie auf total heiß, damit halt ein bisschen was rauskommt.
Mhm. Du musst den Eco-Knopf drücken, damit es nicht Eco ist.
Genau. Ja, es ist halt schon. Also da merkst du wirklich, dass es bei Nissan einfach funktioniert.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde jetzt die Heizung in der Zoe nicht so schlecht. Also die hat eine ultragroße Scheibe und die ist eigentlich im Winter fast immer gefroren bei mir. Und wenn die Vorheizung funktioniert, dann ist die Scheibe auch in der Regel frei. Mhm. Und wenn die Vorheizung nicht funktioniert, dann drücke ich halt dreimal auf 5 Minuten Vorheizen, dann ist die Scheibe auch frei. Mhm. Also schlecht ist jetzt die Heizung in der Zoe auch nicht.
Ich glaube, sie ist ein bisschen ineffizient.
Das kann also schon sein. Oder vielleicht bist du auch da so ein bisschen wie meine Frau. Denn wenn ich meine Frau das Auto habe fahren lassen, dann ist die Heizung auch immer auf 430 Grad. Ich weiß nicht genau, was sie da immer macht.
Mhm. Also meine vergisst zumindest nicht zurückzustellen.
Oh, ich habe jetzt irgendwann mal, ich glaube, das kam daher. Zwischendurch habe ich jetzt mir mal überlegt, irgendwie mal den Eco-Knopf zu drücken, um zu sehen, ob ich das irgendwie so einsetzen kann, dass ich tatsächlich irgendwas damit spare. Weil ich persönlich habe halt das Gefühl, ich kann quasi nichts an Energie sparen, ob ich jetzt Eco fahre oder nicht Eco fahre. Also da schraubt ja die Heizung ein bisschen zurück, deswegen dachte ich mir, jetzt im Winter, wenn du die Heizung zurückschraubt, dann müsste ja eigentlich dabei ein Spareffekt rumkommen. Dann habe ich dann wahrscheinlich irgendwann abends beim Abstellen mit Eco abgestellt und dann ist meine Frau mit Eco gefahren, hat es vielleicht nicht gemerkt und hat dann gedacht, das wird hier überhaupt nicht warm, 23, 24, 25, 26, ich glaube, da ist dann Ende, Heizung voll aufgedreht, es wird dann aber immer noch nicht warm. Das ist so dann ein bisschen der negative Nebeneffekt von dem Eco-Knopf, denn da kannst du ja dann an der Heizung drehen, bis du blau wirst, so richtig warm wird das Auto dann nicht.
Nee.
Ja, du hattest mir den ja auch, glaube ich, im Eco-Modus dann abgegeben.
Den Leaf. Okay.
Und dann habe ich beschleunigt, dachte mir, wow, okay, schon nicht schlecht. Und dann ist mir auf der Hälfte der Fahrt, habe ich dann gesehen, dass der auf Echo steht. Habe das dann ausgeschaltet und dann ging es richtig ab.
Ging richtig ab? Da hast du ja auch so eine kleine Story mir noch den einen Abend erzählt. Das fand ich auch ziemlich spannend.
Ja, mit anderen Verkehrsteilnehmern.
Ja, da gab es so komische Nierenfahrer.
Ja.
Naja, ich habe den dann abends, bin ich den nochmal eine halbe Stunde Probe gefahren, übers Land. Und plötzlich hatte ich dann einen BMW-Fahrer hinter mir. Und der fand den wahrscheinlich von hinten eher hässlich.
Genau,
und dachte, den ziehe ich jetzt ab.
Der ist hässlich, den muss ich überholen.
Genau. Und dann aus der Ortschaft raus halt dann den abzuziehen, war schon eher lustig. Und ich glaube, das hat ihm nicht so Spaß gemacht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das unterschätzen tatsächlich die Leute heute immer noch ziemlich häufig. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, der Dreierfahrer an sich, dem wird da irgendwie eine bestimmte Stelle im Hirn auch ausgeknipst dann. Der muss davon ausgehen, dass sein Auto das schnellste ist. Aber das ist sehr Stereotyp. Aber ich glaube das trotzdem.
Aber der hing halt dann auch auf einen Meter hinten dran. Ja, also schön mit Sicherheitsabstand.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Den konntest du in der Kamera sehen.
Ja, genau.
Apropos Kameras.
Kamera. Was ist die Überleitung? Oh, da muss der ist wieder der Meister der Überleitung hier.
Ja, der Wagen hatte ja
ganz
dieses,
viele Kameras sogar.
Genau, dieses 360 Grad Around View Paket. Und das erste vorab, die Kameras sind sowas von grottenschlecht an dem Fahrzeug untergebracht. So schön man um das Auto herumschauen kann, weil Übersicht ist bei dem Wagen an manchen Stellen halt auch anders. Gerade vorne die Motorhaube, die so krumm abfällt. Man kann nicht grob einschätzen, wo der Wagen endet.
Ich glaube, dafür haben die Lampen so hoch gemacht. Aber das hilft ja auch nicht, weil davor ja immer noch
ein Ja, da es geht immer noch einen halben Meter weg. Ja, genau. Der Wagen hat vorne mittig und hinten mittig jeweils eine Kamera bei diesem Nissan-Symbol. Und rechts und links an den Spiegeln, an den Außenspiegeln, unter den Außenspiegeln, um genau zu sein. So, und die wölben sich Tatsache so ein Stück nach außen, sodass die auch während dem Dreckswetter, was wir ja wirklich hatten, den Dreck und die Gischt und diesen Salzbelag da magisch angezogen haben. Das heißt, diese Kameras waren für dich eigentlich so gut wie gar nicht wirklich nutzbar. Toll bei der ganzen Thematik, wenn man jetzt den Wagen langsam vorwärts bewegt hat, also bis 12 Stundenkilometer, dann konnte man am Multimedia-Display auf Kamera drücken und dann hat er die Frontkamera eingeschalten. Mhm. So, und dann konnte man halt wirklich bis auf, wenn man jetzt was gesehen hat, den Wagen bis auf Anschlag eigentlich an die Wand fahren, ohne den dabei an die Wand zu fahren. Also ohne den kaputt zu machen. Im Heckbereich eigentlich auch, obwohl ja, das ziemlich schwierig war, diese Fischaugenoptik, ich sag mal, so ein bisschen abzuschätzen.
Ja, die Positionierung war halt niedrig irgendwie.
Ja, und was ich halt auch ziemlich schlecht fand, der Wagen hat keine Parkdistanzkontrolle, trotz der hohen Ausstattung. Ja. Das heißt, manche, die halt eine selbst ein Kamerasystem haben, die erwarten dann natürlich beim Rückwärtsfahren, dass halt ein Piepgeräusch kommt, dass man grob noch abschätzen kann. Weil nicht jeder nützt diese Kamerathematik.
Ja, ich hätte das auch wirklich sinnvoll gefunden, denn die Kamera schön und gut, aber letzten Endes hatte ich zumindest kein Gefühl von Sicherheit durch dieses Kamerabild hinten raus. Ja, ich habe dann gesehen, gut, da ist jetzt irgendwie ein Hindernis, aber du kannst eigentlich überhaupt nicht abschätzen, wie weit ist das jetzt wirklich weg. Wenn ich jetzt rückwärts einparke und hinter mir ist ein Auto, ich parke jetzt, keine Ahnung, irgendwie an der Straße so längs ein, fahre ich dann zurück, sehe das Auto, ich sehe es im Rückspiegel, ich sehe es im Außenspiegel, ich sehe es hinten raus aus der Scheibe und dann sehe ich es im Rückfahrmonitor. Und ich habe in all diesen vier Positionen habe ich ein anderes Entfernungsempfinden. Das ist halt wirklich schlecht. Ich meine, wenn ich ja jetzt eine Kamera habe, dann muss die ungefähr das widerspiegeln, was ich auch sehe, wenn ich tatsächlich hinten rausschaue. So habe ich aber einmal, wenn ich hinten rausschaue, dann sehe ich, das ist schon ganz schön nah. Und dann gucke ich in die Kamera und denke mir, da ist ja auch noch super viel Platz. Und dann fahre ich und das Verhältnis, in dem sich dieser Abstand verengt, oder verkleinert,
geht so schnell weg,
das geht so super schnell. Du kannst ganz langsam hinrollen, aber es macht so und dann bist du schon dran. Und das ist eine ganz komische Perspektive, gerade hinten raus irgendwie. Das hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und dass das Teil nicht piept, wenn ich an irgendwas ranfahre.
Das ist einfach.
Ja, genau.
Bei einer Kamera.
Ja, ich erwarte, der kann hinten rausgucken, dann wird er auch piepen, wenn es zu nah ist. Ich persönlich konnte tatsächlich Entfernungen über die Kamerabilder ganz schlecht abschätzen.
Also gerade auch bei dieser 360-Grad-Rundum-Ansicht selber, da ist das Bild ja quasi in vier Teilen um das Auto zusammengesetzt. In der Mitte wird das Auto abgebildet und dann rundherum diese stark verzerrten Bilder.
Und dann sieht es aus, als würde über dir eine Kameradrohne schweben.
Ja, also so an und für sich, der Gedanke ist toll.
Die Idee ist geil.
Aber die Kameraposition beziehungsweise diese Fischaugenoptik, die ist so komisch zusammengebaut, da wirkt die Zoe wie einen Jeep neben dem Wagen. Oder du kannst halt wirklich
das
nicht
ist sehr
abschätzen,
verzerrt alles.
Genau, wie weit ist dann derjenige weg, der sich da um das Auto herum bewegt.
Ja, aber gut, ich meine, das liegt wahrscheinlich einfach in der Natur der Sache. Wo sollen sie die Kameras hinbauen? Es geht halt nicht viel anderes. Ja. Ich meine, es gibt nicht so super viele Positionen, wo es Sinn machen würde, das hinzubauen. Und sie unter die Spiegel zu bauen, ist noch cleverer, als sie irgendwie plan senkrecht irgendwo an die Seite zu pflanzen. Denn dann wären sie wahrscheinlich noch schneller verschmutzt, als sie es so unterm Spiegel sind. Kann ich nur mutmaßen. Aber dass man dann irgendwie so ein sehr verzerrtes Bild hat, für einen ersten Moment, ich habe halt diese 360-Grad- View irgendwie angeschaut haben, gesagt, oh, das ist ja cool, das ist ja super. Das habe ich nur, das kannte ich bisher nur aus dem Ampera-E-Video irgendwie von letztem Jahr mal. Da habe ich schon gedacht, das ist das, da noch keiner drauf gekommen ist. Aber anscheinend hatte der lief das zuerst, oder? Ich weiß es nicht, ist es neu?
Na, der hat es.
Der hat es
ja, jetzt
ja,
schon.
Klar.
Unter den Autos ist jetzt keine Neuerung, also das haben die Verbrenner auch schon lange.
Ja, die Verbrenner haben es auch schon.
Okay, ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Es ist das erste Mal beim Ampera E untergekommen und jetzt dann das im Leaf mal in Natura zu erleben, dann das, ja, relativiert das.
Es ist halt ein Gimmick.
So ein bisschen. Ja, leider ist es eher
Es hilft Gimmick, nicht wirklich viel, aber ganz nett.
Also welche Einstellung ich noch ganz toll fand, man konnte halt nochmal auf Kamera drücken und dann durch so einige Kameraprogramme durchswitchen. Und was ich noch recht klasse fand, war die rechts vorne Ansicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo reinfährst, dann wird das Kamerabild so vergrößert, dass du dein rechtes Vorderrad siehst, inklusive Kotflügel und ein bisschen von der Tür.
Da hätte ich weniger Schramm an der Felge, ne?
Ja, genau. Also der Felgennager wäre dann halt arbeitslos.
Ja, du siehst halt genau den Randstein und kannst es halt dann besser einschätzen.
Ja.
Weil du es halt direkt siehst.
Ja, also das fand ich dann wiederum toll. Wie gesagt, bis 12 Stundenkilometer die vorderen Kameras. Ab dann geht es wieder in den Navi-Modus zurück. Ja, tolle Spielerei mit ziemlich vielen Nachteilen. Die Kamera vorne Ist mir auch übrigens aufgefallen, als ich mal den Ladeport aufgemacht habe. Und ja, der Ladeport ist ja relativ groß, weil man hat ja zwei Anschlüsse dort drin. Einmal den Shademo und einmal den Typ 1. Und da habe ich gedacht, Mensch, was hängt denn da für ein komisches Spiralkabel noch mit drin? Direkt an dieser Klappe. Und dann habe ich erst realisiert, gesehen habe ich es sicherlich vorher auch, aber ich habe dann erst realisiert, Mensch, der Ladeport ist beleuchtet.
Ja.
Wahnsinn.
Das ist sehr sweet. Ist ein bisschen wie ein Kühlschrank, ne?
Ja, genau.
Machst du auf, leuchtet. Genau. Machst du zu, ist wahrscheinlich das Licht aus.
Ja, musst du gleich nochmal aufmachen.
Mach nochmal auf. Ja. Das fand ich schon auch super. Gerade bei mir vor der Garage, da ist nämlich eigentlich kein Licht. Mhm. Also die Nachbarn haben an ihrer Garage eine Lampe, das ist für mich oft gut. Dann gehe ich ein paar Schritte darüber, dann leuchtet das alles. aber im Normalfall ist es da eher dunkel. Und da unter dieser Klappe ist es dann nochmal extra dunkel, weil dann auch so von Straßenlaterne oder so wenig Licht dazu kommt. Da fand ich das toll, dass sie daran gedacht haben, so ein Birnchen da reinzupappen.
Aber es ist schon ein echter Oschi, diese Klappe, richtig?
Ja, die ist schon ziemlich groß, ja.
Gut, du musst halt auch Typ 1 und Chademo unterbringen.
Ja. Genau, Chademo ist halt auch so ein Knüppel, ne?
Ist kein CCS, ne? Nee. Der entweder Typ 2 oder die Gleichstromladung gleich in einem Stecker hat.
Ja.
Ja, was ist uns denn eigentlich innen aufgefallen? Also was für mich jetzt erstmal ziemlich gewöhnungsbedürftig war, war die Fußhandbremse, die Fußbremse, die Feststellbremse mit einem Fußpedal. Kennt man aus Mercedes, kennt man aus dem Ioniq, haben wir es glaube ich auch gehabt.
Kennt man auch einfach aus dem 19. Jahrhundert, ne?
Ja, eine ziemlich komische Sache, weil man muss auch das linke Bein ziemlich nach hinten ziehen, um auf dieses Pedal zu kommen.
Ich habe mich zweimal fast am Kinn selber ausgenockt.
Das stelle ich mir jetzt gerade bildlich vor.
Ja.
Klasse.
Das willst du nicht sehen. Ja, das war schon auf jeden Fall seltsam. Aber sprich weiter. Ich wollte nicht
unterbrechen. Also was dann wiederum aber trotzdem toll war, der Platz dann zwischen dem Bremspedal und diesem Feststellpedal. Also ich konnte mein Bein dort komplett ausstrecken und habe trotzdem halt eigentlich super gesessen. Wobei man dazu sagen muss, das Lenkrad selbst ist ziemlich schlecht einstellbar. Man kann eine Höhenverstellung dort vornehmen. Aber man kann das Ding nicht rausziehen.
Ich hätte es auch gerne rausgezogen. Ja.
Da sind wir wieder. Da habe ich mich doch letzte Folge erst drüber echauffiert, oder? War das nicht
Hast
da?
Hast du schon?
Ja, ich glaube schon.
Haben wir dich abgebrochen, ne? Weil das beim Ioniq funktionierte und beim...
Ja, da habt ihr mich abgebrochen, genau. Weil ich mich nicht mehr eingekriegt habe.
Ja, aber das Lenkrad steht im Vergleich zum Nissan e-NV dann doch recht senkrecht, ne? Oder hast du damit jetzt eher Probleme gehabt?
Ja, ich fand es nicht optimal, aber... Vor allem fand ich es nicht optimal, denn in der Höhe, in der ich das gerne hatte, hattest du den unteren Teil vom Hauptinstrument oder Display oder so, sage ich mal verdeckt. Ja, da unten steht dann drin irgendwie, welche Fahrstufe du gerade hast und noch irgendwas anderes, was ich nie lesen konnte, weil mir das Lenkrad im Weg war.
Diese obere Energieanzeige, diese Punkte, die dann voll werden, wenn du Stoff gibst.
Na, die sehe ich schon. Mir hat es unten
Das ist da drunter, ja.
Unten, ach so, unten hat es
gefehlt. Da, wo eigentlich das ganze Zeug steht, was man sehen will.
Genau, da habe ich auch erst nicht gerafft, dass man dann noch Sachen umschalten kann und so. Das war mir auch schleierhaft. Aber gut, ich habe auch nicht gerafft, dass es noch eine Fahrstufe B gibt. Naja, ist egal.
Ja, also die Fahrstufen einzustellen war ja auch eine ziemlich lustige Sache eigentlich. Ne? Du hast eine schöne Mittelarmlehne oder eine Mittelkonsole und du hast dann dort vorne eigentlich so einen iDrive-Knopf.
Naja.
Ich nenne den mal so. Also,
naja,
Es
sieht so aus wie ein
iDrive. Es sieht nur so aus.
Weil man kann ihn aber nicht drehen.
Ist ja, genau, ist halt so ein Drehdrücksteller. Und das hier ist ja nur, das kann halt nur links, rechts, vorne, hinten.
Genau.
Und man kann oben drauf drücken, dann hat man P.
Ja. Also man muss sich das so vorstellen, man hat halt quasi wie so eine Mini-Maus in der Hand. Man muss die aus der Parkstellung quasi erstmal nach links schieben, um, ich sag mal, in einen der Fahrmodi zu bekommen. Nach vorne ist dann rückwärts, nach hinten ist vorwärts, D. Und wenn man es dann nochmal macht, also sprich Mitte zurückschnipsen lassen, dann wieder nach unten, dann hat man den B-Modus für Brake beziehungsweise eine deutlich stärkere Rekuperation. Und da gibt es noch so eine kleine Anekdote mit einer Waschanlage, ne, Jakob?
Ihr habt den ja schon relativ dreckig gefahren, den Wagen.
Was?
Was?
Ja. Ja, haben jetzt ist ja tatsächlich gefahren. Ein Neuwagen
der
gewesen.
Der ist schmutzig geworden, von alleine.
Und ihr seid ihn ja, glaube ich, schon um die 500 Kilometer gefahren, gell?
Wahnsinn.
Ja.
Das ist in einer Woche.
Und genau, dann wollte ich ihn halt noch ein bisschen sauber machen, weil ich dann auch noch ein paar Fotos schießen wollte. Mhm. Bin ihn dann in die Waschstraße reingefahren und hab dann auf Biegen und Brechen nicht den neutral reingekriegt, weil ich halt dachte, gut, der Philipp hat mir gesagt, nach links und nach unten ist Drive, nach oben ist Reverse, dann kann ja, und da, wo N steht, dann muss ich halt dann den jetzt so hindrehen.
Ja, genau. Passiert irgendwie nichts, ne?
Passiert nichts. Ja. Und dann haben wir rausgefunden, währenddessen irgendwie 50 Fahrzeuge hinter mir warten mussten in der Waschstraße, dass man halt irgendwie gefühlte 3 Sekunden lang auf N bleiben muss, bis er dann wirklich in Neutral schaltet. Mhm. Muss man halt auch erstmal rausfinden.
Mhm. Ja, ist auch so sinnlos. Aber gut, ist wahrscheinlich nur, um zu vermeiden, dass du, wenn du R oder D oder B willst, ja, dass halt du dann immer erst nochmal über N gehst. Ja. Mhm.
Genau, weil du musst immer über diesen Punkt N rüber.
Mhm. Ja.
Ja, lustig. Irgendwie haben sie einen Hang für so komische, knubbelige Dinger, wie eben auch die von dir gerade angesprochene Energieverbrauchsanzeige, diese Punkte da oben im Display. Mhm. Da ist so eine Reihe von, ich weiß nicht, 4, 6, 8, 9 komischen Kreisen. Ne, es sind mehr, sehe ich gerade auf dem anderen Bild hier. So, ne? Eine Menge Kreise jedenfalls. Mhm. Irgendwo der 5. Punkt ist standardmäßig ein markierter Punkt. Links davon sind 4, die zeigen dir an, wie stark du rekuperierst. Mhm. Rechts davon sind N, ich zähle mal, 2, 4, 6, 8, 9, die halt dann zeigen, wie viel Energie du rauspumpst, gerade während du das Strompedal betätigst. Mhm. Und die hast du dann jetzt nicht gesehen, weil das Lenkrad komisch einstellbar war. Oder?
Ja, genau, die habe ich dann nicht gesehen. Man muss dazu sagen, dieses Tacho-Display ist ja quasi horizontal unterteilt. Einmal hast du halt das Ding, wo du durch das Lenkrad durchschaust, mhm, und dann halt, ich sag mal, so Batteriefüllstand, Temperatur und Kilometer und sowas alles sehen kannst und auch den grünen Fahrstufe, Wagen.
Fahrstufe, Verbräuche und so.
Genau. So, und dann hast du eigentlich über dem Lenkrad nochmal so eine ganz schmale, aufgezogene,
so ein
Display, wo du die Geschwindigkeit ablesen kannst. Und
den Weihnachtsbaum.
Deine Baumschule.
Ja, die Baumschule. Das ist ja auch verrückt. Das muss man vielleicht erklären. Wenn man das noch nicht gefahren ist, dann kann man sich das wahrscheinlich auch nicht so richtig vorstellen. Da war ich auch verwirrt, als dann der freundliche Autoverkäufer, der uns das Auto gegeben hat, viele Grüße an dieser Stelle und danke nochmal, nämlich gesagt hat, weißt du, wie das mit den Bäume pflanzen geht? Und ich,
Bäume pflanzen?
Ich so, was? Na, du kannst, wenn du fährst, dann machst du kleine Tannenbäumchen. Und ich so, ja klar. Also, der macht Scherze. Ich guck mal rüber und lächle freundlich und nicke. Also weiß Bescheid. Und ich so, nee, keine Ahnung, was du meinst. Und dann ist es so, wenn ich jetzt den Leaf fahre, dann baut sich oben in dem gerade genannten Display, wo ich die Geschwindigkeit ablesen kann, so segmentweise ein Tannenbäumchen. Mhm. Je effizienter oder je ökologischer oder ökonomischer oder eine Kombination daraus, ich fahre, desto baumiger wird der oder desto schneller wird der baumig, sage ich mal. Und wenn der dann sich vollständig aufgebaut hat, dann wird er klein und baut sich neben dem...
Wird nach rechts geschoben.
Wird irgendwie so nach rechts geschoben.
Genau.
Und dann kannst du einen neuen Baum bauen.
Genau.
Bis du das Auto ausmachst, dann sind alle Bäume weg. Das ist anders. Das ist anders als aktuell. Wenn du nämlich heute Autos anmachst, so normale, dann gehen die Bäume weg. Mhm. Bei E-Autos ist es anders, wenn du die aus dem Haus machst.
Klasse Wortspiel.
Ich habe ja tatsächlich nicht mal den Baumstamm hingekriegt. Nicht mal
echt einen. Nicht? Nein. Also ich habe sogar auf der Fahrt in die Firma und von der Firma jeweils, genau, 2,5 Bäume.
2,5? Also
2,5.
Du fährst ja weniger weit als ich.
Die beiden kleinen Bäume habe ich immer zur vollen Größe halt geschafft und dann halt noch den... Von dem großen Baum dann vielleicht noch den Stamm und die unteren beiden Segmente.
Also ich habe meist normalerweise 2 geschafft.
Ja, ihr du siehst.
Du fährst, ja, der Marcel ist einfach der geborene EV-Fahrer.
Ja, klar.
Der ist dann so ein Sparfuchs. Gelernt. Das hat er lange gelernt und der hat da auch Bock drauf.
Ja.
Das darf man dabei natürlich auch wieder nicht vergessen. Du fährst diese Autos anders als Verbrenner.
Ja.
Das ist so. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen und dann wird man auch sehr viel ökonomischer. Also ich bin vor 2 Jahren auch noch anders Auto gefahren als jetzt.
Mhm.
Aber auch nie so entspannt.
Nie so entspannt. Entspannen kann man auch schön bei Musik.
Ja?
So wie ich euch gesehen habe, also das war bestimmt auch entspannt.
Ja,
aus eurer Sicht.
Die Musik war jetzt nicht so entspannt. Also ich hatte, wir haben den Leaf entgegengenommen und wir sind da hingefahren mit Marcel Zoe. Und dann sind der Jakob und ich und Marcel Sohnemann war auch noch dabei, sind in dem Leaf zurückgefahren und Marcel ist in seiner Zoe zurückgefahren. Und dann sind wir erst halt so in das Auto und so vor uns hingefahren, haben uns alles angeschaut, alle Knöpfchen gedrückt und sind so gefahren und dann wurde den Jungs langweilig. Und dann meinte der junge Herr hier, ne, der Kollege, sagte dann, hier lass mal Musik machen. Schön Bluetooth verbunden, dann hat er angefangen, seine komischen Remixe da zu spielen. Ich hätte mir mehr Stromgitarre gewünscht, aber es war doch unterhaltsam. Also wir haben aus dieser Recycling-Bose-Anlage rausgeholt, was ging. Die ist, habe ich gelesen.
Das ist die gleiche, die im neuen Zoe, in der neuen Zoe drin ist, genau, richtig?
In der Bose Edition.
Ja, aber ist das auch die umweltfreundliche Variante? Denn das hier ist ja die Bose Energy Efficient Series Sound System, denn die ist ja mit extra wenig Stromverbrauch.
Aha.
Guck an, was die alles machen. Das weiß ich nicht, ob das in der Zoe auch so ist. Das könnte uns mal einer twittern.
Hm.
Oder tweeten.
Wie auch immer.
Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob man twittert oder tweetet. Aber es ist auch egal.
Der Sound war auf jeden Fall cool.
Der definitiv, Sound war jedenfalls genau gut.
Und ja, die Tür scheppert auch nicht währenddessen.
Aber hinten ist das Sound nicht so geil, ne?
Das stimmt, ja.
Der war schon ein bisschen dünn. Wir haben dann nämlich vorne mal aus und hinten alles angemacht. Das war dann schon ein bisschen mager, so ehrlich gesagt. Aber insgesamt so im Auto war das jetzt nicht so schlecht. Was aber eben genau nicht so schlecht ist, stimmt das? ist nämlich dann, wie der Bass produziert wird für diesen Sound, nämlich auf Kosten des Kofferraums.
Ja, da liegt
dann, das ist so wie so eine
kleine flache Metallbox, ne?
Ja, so eine Schachtel irgendwie.
Eine Schachtel, ja.
Sehr länglich.
So, und die nimmt hinten, ich sag mal so 3/4 der letzten Kante im Kofferraum ein.
Ja.
Und die schränkt natürlich die Nutzbarkeit des Kofferraums an sich. Ja. Wenn man jetzt so große Kisten reinstellen will oder so, gerade diesen Bodenplatz braucht, dann stehen die halt einfach schief.
Da kann ich jetzt mal glänzen. Ja, du weißt ja sonst immer die Zahlen. Ich weiß, wie viel es ausmacht im Kofferraum. Der Kofferraum hat nämlich eigentlich 370 Liter.
Aha.
Und wenn du die Bose-Anlage hast, hast du nur noch 355.
What?
So groß sah die jetzt aber nie aus.
Aber das steht hier tatsächlich in den Papieren, die ich mitgenommen habe. Wenn du die Bose-Anlage hast mit dem extra Tieftöner-Ding hinten drin, hast du 355 statt 370 Liter.
Ja, Wahnsinn.
Das macht schon richtig was aus.
Gegen 338 Liter in der Zoe.
Vor allem das Ding steht natürlich auch raus und ist nicht versenkt, klar.
Ja.
Und das ist dann schon eher
nervig. Du hast keinen ebenen Kofferraum.
Genau. Und es ist nicht mehr eben und es ist auch links und rechts davon ist nochmal Platz. Also das ist auch sehr so unnötig zerklüftet.
Mhm. Ja. Also zerklüftet auf der einen Seite. Was ich auch ziemlich blöd fand eigentlich, ist, dass die Radhäuser sehr, sehr weit nach innen zu kommen scheinen. Mhm. Also man hat halt ganz vorne an der Kofferraum-Ladekante doch einen ziemlich breiten Kofferraum, der dann aber sehr stark und schnell eingeengt wird. Was mir auch noch sehr negativ aufgefallen ist, dass die Heckklappe nicht weit genug aufgeht.
Ja, das halt habe ich mich auch gewundert. Das verstehe ich ja gar nicht.
Das war schon erschreckend tief. Also ich bin jetzt nicht, kein Stehriese. Und mit 1,75 sollte man weder am Schloss noch an irgendwelchen anderen Teilen der Heckklappe irgendwie hängen bleiben. Mhm. Und das fand ich bei dem halt wirklich wenig weit öffnend.
Vor allem, wenn man sich da den Ioniq anschaut.
Der hat ja quasi die
3 Meter nach oben.
Der hat ja quasi die Heckklappe zur Motorhaube gemacht.
Ja. Da würde ich dann aber gerne meine Frau sehen, wie die wieder zumacht.
Da brauchst du dann so ein Seil oder sowas.
Ja.
Ein Seilzug.
Ja, oder du siehst dann halt mal wieder Frauen hinterm Auto rumhüpfen.
Genau, und wenn die Frau da auch noch leicht ist, dann kann die an der Heckklappe auch, wenn die offen ist, dann Klimmzüge machen. Die hängt dann da und kommt nicht wieder runter.
Ha.
Das habe ich aber noch nicht gesehen, in echt.
Mhm. Ja, ansonsten, ich sag mal, der Kofferraum zum Einkaufen hat er ausgereicht. Er ist groß genug, was ich halt toll fand, im Gegensatz zur Zoe auch, du kannst die Sitze hinten geteilt umklappen, kannst dann halt auch deutlich variabler größer machen und damit auch besser nutzen.
Mhm.
So, und dadurch, dass wir auch in der Golfklasse sind, sitzt man halt hinten auch sehr, sehr großzügig, muss ich sagen.
Die Sitze sind eh gut.
Ja.
Haben wir das schon gesagt, dass die Sitze gut sind?
Nein.
Nee, ich glaube nicht.
Denn das Ding ist ja, das Verrückte ist ja, du schaust da so rein und denkst dir, ja, hier, Ledersitze, schön. Die sehen jetzt nicht so übermäßig konturiert aus. Also, es sind nicht gerade Sportsitze, ja.
Mhm. Nee.
Dann setzt du dich da rein und dann das ist wie so ein Sessel.
Ja, hinten sinkst Gefühl erstmal 30 Zentimeter rein.
Genau, und du hast das Gefühl, das ist irgendwie so butterweich, na, ob das beim Fahren gut ist.
Ja.
Und wisst ihr was? Das ist beim Fahren gut.
Verdammt angenehm, vor allem die Rückbank.
Ja, also es ist
nochmal irgendwie stärker.
Ultra gemütlich, das hat mich wirklich überrascht. Also du sitzt da drin wie in einem Fernsehsessel, aber du hast alles irgendwie an Seiten halt und Komfort, was du irgendwie dir auch wünschen würdest beim Fahren. Da war ich tatsächlich sehr angetan von den Sitzen.
Also ich fühlte mich von den Sitzen eigentlich ähnlich gut festgehalten wie damals in meinem Clio RS mit Recaro Sitzen. Nur halt, wenn du halt härtere Kurven fährst, da hat es dann halt schon mal ein bisschen Ärger gedrückt. Als jetzt in dem Leaf. Der Leaf, der hat das ein bisschen mehr nachgegeben, aber du hast...
Der Leaf kann aber auch so harte Kurven gar nicht fahren.
Jetzt bist du zu schnell gewesen.
Das habe ich getestet.
Echt? Ja, also ich habe auch...
Es ist halt einfach ein Schiff, das Ding. Und wenn du dann mal versuchst, Kurven zu räubern, dann untersteuert er halt...
Der schiebt ein bisschen über die Vorderachse, Und das ist schon... Also da merkt man, dass er auch wirklich schwer ist.
Ja.
Also vielleicht waren die Reifen...
ist nicht wirklich schwer im Vergleich zu Zoe.
Ja, vielleicht waren die Reifen auch einfach schlecht.
Ja, möglich.
Vielleicht habe ich sie zu hart aufgepumpt. Weil bevor ihr sie bekommen habt, habe ich natürlich
Mr. 3 Bar. Ich glaube, du hast sogar mehr reingemacht, oder?
Ich habe 3,1 oder sowas drauf gemacht. Ja, naja, irgendwie muss ich ja auf die 190 Kilometer kommen.
Ach so, aber warum hatte ich die nicht? Na, ist egal.
Ja, weil wir gerade so schön im Interieur waren. Sitzheizung vorne. Philipp, du hast ja dann ziemlich spät auch mitbekommen, dass das Ding ja auch hinten Sitzheizung hat.
Ja, weißt du, wie spät ich das mitbekommen habe? 2 Minuten, bevor wir das Auto abgegeben haben. So dumm. Da habe ich da gesessen und auf der Fahrt zum Autohaus zurück durfte ich den Leaf wieder fahren und jede Gelegenheit nochmal genutzt, mir alles nochmal genauer anzugucken, nochmal auf alles genau zu achten, damit ich auch nichts vergesse und so weiter und so fort und damit ich auch nichts verpasse. Und kurz bevor wir auf den Parkplatz vom Autohaus fahren, habe ich irgendwie so durchs Auto geschaut, irgendwie an der Ampel oder so und dachte, was ist denn das? Und sehe so an der Rücksitzlehne vom Beifahrersitz, an der Innenseite.
Zum Kaderntunnel hin?
Zum Kaderntunnel
hin. Oder zur Armlehne hin?
Zur Armlehne hin. Ein Knopf. Erst habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Logo für irgendwas. Hier, stylische Sitze made by irgendwas. Ja, mitnichten. Das war der Knopf für die hintere Sitzheizung. Das habe ich gar nicht gewusst.
Wusste ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe den Knopf auch gesehen und dachte dann vielleicht irgendwie redundant irgendwie auch für die vorderen, aber macht natürlich Sinn.
Ja.
Verrückt. Ich glaube, beim Ioniq ist es dann bei den Fensterhebern.
Da hätte ich das aber auch erwartet eigentlich. Also an der Rücksitzlehne vom Sitz davor, deine eigene Sitzheizung an- und auszuschalten, finde ich jetzt so von der User Experience eher seltsam. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
Aber die ist auch eher beschränkt, die User Experience teilweise, wenn man sich zum Beispiel das Navi anschaut.
Ja, das Navi ist halt generell. Richtig, das Navi ist halt richtig so mein erstes Navigon 2000.
2000.
Ja, da kam nichts mehr. Ich wollte 2001, 2, 3 oder so sagen, aber es war früher und das ist schon ganz schön mittelmäßig.
Ja, also wir haben im Ioniq halt schon ein deutlich besseres Display gesehen, ne? Und da natürlich auch ja, diese smoothe Bewegung und sowas schon kennengelernt.
Im Leaf ruckelt halt einfach alles.
Ja, also schnell ist anders. Man merkt halt da, dass es auch altbacken ist, dass die da auch nichts Neues reingebracht haben. Ja. Selbst jetzt bei der
neueren Version. Das war ja trotzdem richtig.
Ja,
schon.
Und dafür sind auch die Knöpfe einfach zu klein gewesen teilweise. Und auch einfach unterschiedlich groß, also nicht einheitlich. Und einfach altbacken aussehend.
Ja, und man hat auch, obwohl es ein Touchscreen ist, hat man trotzdem noch sehr viele tatsächlich haptische Knöpfe auch. Ne?
Drumherum
dann. Und irgendwie, was man auch gezeigt bekommen muss, ist, wie komme ich auf meinem Display wieder an den Ausgangszustand zurück? Ich weiß gar nicht, wer daran gescheitert ist. Da gibt es nämlich unten rechts einen haptischen Knopf neben dem Display in einer Reihe von anderen Knöpfen mit so einem kleinen blauen Logo. Ich glaube, das ist dieses, wie heißt das hier, Zero Emission Logo irgendwie?
Irgendwie sowas, ja.
Das ist
Renault. Und da kommst du halt wieder zu der Übersicht zurück.
Der ist ziemlich unscheinbar eigentlich.
Ja, so auf dem ersten Blick. So quasi die Home-Taste, die A- und O-Taste. Und die ist überhaupt nicht als solche kenntlich. Also wenn ich sehe mir gerade noch mal ein Foto vom Interieur an hier. Da sind links 7 Knöpfe vom Display und da sind rechts 7 Knöpfe vom Display und unten drunter für Heizung und so weiter hast du 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Knöpfe nochmal unter dem Display und dann hast du direkt im Rahmen vom Display nochmal 3 Knöpfe und dann hast du nochmal das Display. Also wer da nicht überfordert ist, den möchte ich kennenlernen. Das ist halt so wirklich nicht so richtig gut gelungen.
Das sind aber nicht die einzigen Knöpfe dort. Du hast mir gerade wieder eine schöne Überleitung gegeben. Das erste Mal, als ich in einem Leaf-Konsort gesessen habe, das erste, was ich mache, ist spiele an den Knöpfen für den Bordcomputer rum. So, und die gibt es bei dem Leaf da, wo beim Zoe die Sound-Off-Taste ist, also quasi links unterm Lenkrad. Da hat man dann 4 Knöpfe in so einem schönen Quadrat angeordnet mit Home, mit Enter und mit Aktivieren und Zurück oder wie auch immer. Und ich finde, wenn man sich einmal damit reingefuchst hat, ist es bedienbar, aber ich finde das überhaupt nicht intuitiv.
Nee.
Ja, und vor allem, man stellt quasi in diesem unteren Tacho-Display dann den Mittelbereich um. Da kann man dann halt den Momentanverbrauch anschauen. Man kann die Trip A, B anschauen. Man kann dort auch die Ladeleistung dann, also zwischen diesen ganzen Rollmodi quasi durchschalten. Ja, fand ich ein bisschen blöd gelöst, ist aber bei allen Leaf, beziehungsweise auch beim ENV so. Beim ENV ist es sogar rechts unter dem Lenkrad. Also eine ganz schräge Anordnung. Muss man mit klarkommen.
Ja, auch was die Knöpfe auf dem Lenkrad angeht, die sind auch so ein bisschen windig irgendwie
dahin gesetzt. Ja, die wirken sehr billig.
Richtiger.
Ne? Also man hat ja so einen Source-Knopf und man hat so einen Set Plus-Minus-Knopf, für den Tempomat.
Ja, das ist so eine Wippe auch, ne?
Ja.
Die ist so ein bisschen zu wippig
gerade. Du musst darauf aufpassen, dass du nicht irgendwie anfängst zu hupen.
Ja, genau. Also wenn du die ein bisschen kräftiger anfasst, also die wackelt halt wirklich ziemlich rum. Aber weil wir gerade bei dem Set Plus-Minus-Knopf sind, der Wagen ist ja mit Tempomat ausgestattet, man kann diesen in 1 km/h Schritten nach oben und nach unten nutzen, einstellen. Finde ich ziemlich toll, wenn man dann halt doch mal
hinterm LKW
hinterherfährt. Das mache ich ja noch. Man muss halt nicht ständig dann halt die korrigieren durch Abschalten und durch Neustarten oder weil die Zoe ja im Zweier-Schritt eigentlich immer zu schnell ist oder zu langsam.
Ja. Das fand ich auch angenehm.
Ja.
Aber du hattest keine Möglichkeit, irgendwie größere Schritte zu machen, oder?
Doch, länger draufbleiben.
Okay.
Dann rennt der richtig hoch. Dann beschleunigst du quasi mit dem Knopf. Schritte,
okay. Je nachdem. Mhm. Auch nicht schlecht.
Also die laufen dann schon ziemlich schnell hoch, so schnell beschleunigt der Wagen dann eigentlich auch gar nicht. Du kannst dann halt, wenn du lange drauf drückst, entsprechend auch schneller reagieren. Mhm. Ja, ansonsten, gut, die Knopfanordnung für das, für das Wiederaufrufen der voreingestellten Geschwindigkeit. Da muss man erstmal mit klarkommen. Bei der Zoe ist es ja bei uns jetzt an Fleisch und Blut übergegangen. Dort sind die Knöpfe ein bisschen anders.
Aber bei der Zoe ist es auch wirklich sehr simpel gebaut, muss man sagen.
Ja.
Also bin ich schon ein großer Fan davon.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Aber ansonsten ist es, also bis auf die Knöpfe am Lenkrad, fand ich eigentlich den Wagen auch im Interieur super verarbeitet.
Ja, also die Verarbeitung war klasse.
Ja.
Also da hat man auch einfach gemerkt, dass man gegenüber der Zoe in einer ganz anderen Klasse sitzt.
Ja.
Also das ist kein Plastikbomber.
Ja, das ist vielleicht ein schöner Übergang, um mal Richtung Preis zu gucken. Vielleicht erst Ausstattungsvarianten und dann Preise? Oder die Preise, die...
Preise sind schon
gefällt, sind schon ne? auch saftig, ne?
Mhm.
Genau, wir haben ja jetzt ein paar Mal erwähnt, dass wir die Tekna-Variante gefahren sind. Das ist ja die oberste Ausstattungsvariante.
Mhm.
Und die hat ein paar Dinge gegenüber den anderen, wie zum Beispiel, das ist die einzige, die du mit 17 Zoll Felgen kriegst. Das ist, der Around-View-Monitor ist da mit drin. Das Bose-Sound-System ist da mit drin. LED-Scheinwerfer, haben wir auch nicht gesagt. Scheinwerfer,
noch
da könnte man noch gleich noch ein Wort dann später dazu sagen. Ledersitze und Winterpaket. Das Winterpaket besteht aus Sitzheizung vorn und hinten, beheizbares Lenkrad, beheizbare Außenspiegel, beheizbare Außenspiegel. Das ist jetzt das Top-Paket. Und eigentlich ist es doof so rum, ne? Wenn man das von oben nach unten betrachtet, ist schwer zu erklären. Weil man eigentlich ist es cleverer, wenn man bei der kleinsten Ausstattung anfängt.
Mhm.
Na, ist egal. Jetzt haben wir die größte Ausstattung schon mal genannt, jetzt können wir noch die kleinste Ausstattung oder vielleicht zumindest kurz auf das eingehen, was bei der kleinsten Ausstattung fehlt, was halt vielleicht wehtut. Da fehlt nämlich der Shademo-Lader. Den musst du extra bezahlen.
Das ist schon Wahnsinn, ne?
Das ist schon Wahnsinn.
Das ist halt eigentlich ein No-Go, so
genau. Ja.
Genau, das ist schon ganz schön Banane, der okay, das ist jetzt ein irgendwie überschaubarer Aufpreis, aber dass man das nicht standardmäßig mitbringt, das sind zwar nur 490 Euro, aber dass das nicht standardmäßig da drin ist, die Möglichkeit, das
Auto schon zu laden. Vor allem bei 30 Kilowattstunden.
Ja, da also, ist das Ding Pflicht.
Akku,
ja. Also wir wissen ja alle, Schnellladung ist sowieso Pflicht, ob das jetzt bei der Zoe über 43 kW gelöst wird oder bei den anderen über DC-Laden.
Ja. Egal, aber, die Hauptsache schnell.
Genau, also das ist das, was ich bei dem Renault Kangoo auch als absolut schlechten strategischen Schritt finde.
Habt ihr die Chademo-Ladung mal benutzt dann?
Ja.
Ja, auf der Rückfahrt.
Ja,
wir haben uns dann geärgert, also ich habe mich geärgert, dass nachdem der Philipp die bei sich aktivieren konnte, meine Ladeleistung auf einmal quasi gen Drittel gegangen ist.
Ja,
ja gut, das lag an der Säule.
Das haben wir letzte Folge erzählt, glaube ich, oder?
Ja,
genau.
Aber
ist halt dann so.
Was wir halt leider nicht testen konnten, ist halt, wie schnell der Wagen wirklich voll wird. Weil,
ich konnte das ja so ein bisschen beobachten, weil ich hatte den ja auf irgendwie 10 Kilometer runtergefahren.
Mhm.
Und der ging dann in 20, 25 Minuten von 5% auf 70%.
Das ist schon
das ist wirklich beachtlich, ja.
Und dadurch, dass der Akku halt natürlich auch größer ist im Vergleich zu den anderen.
Und das Ganze bei minus 5 Grad oder sowas.
Das ist schon anständig.
Also bei der Zoe hast du dann schon deine 2 Kilowattstunden drin.
Ja, also 80%, ne? Bis dahin lädt der Wagen dort ja auch wieder dann relativ schnell, ziemlich lange auf den 50 Kilowatt. 80% bei dem 30 Kilowattstunden Akku sind natürlich auch eine ganz andere Hausnummer als 80%.
Hast du dann sofort deine 100 Kilometer drauf.
Ja, ja, also das geht dann schon recht fix. Auf der anderen Seite, dieser Doppellader, den wir halt in der Tekna-Variante haben, ist halt auch recht zügig. Ne? Also da ist dann auch in maximal, glaube ich, 6 Stunden oder 5,5 Stunden ist dann halt der Akku dann auch wieder voll. Und ja, wenn man den haben kann, mitnehmen. Mhm. Das kann ich eigentlich nur so sagen. Kostet aber dann nachher auch Aufpreis.
So, was hier auch Aufpreis kostet, in der kleinsten Variante, die übrigens Visia heißt, ist das Navigationssystem. Das schlägt dann nochmal mit 870 Euro Line zu Buche, wenn du das gerne hättest.
Das würde ich mir halt, dann ehrlich gesagt sparen.
Ja, das ist halt so eine Sache, das verstehe ich auch nicht. So ein Navigationssystem in Autos ist sowas von unverschämt überteuert.
Ja. Also, da kann ich halt in dem Fall wirklich schlecht.
Kann ich mein Handy hernehmen und benutze Google oder Apple Maps und habe irgendwie einen sehr ähnlichen Effekt für genau null Geld und dafür 870 Euro für ein Navi zu verlangen. Ich weiß, das machen andere Hersteller auch, aber das geht einfach gar nicht. Mhm. Dann, wie gesagt, das eben erwähnte Winterpaket, das gibt's für Visia gar nicht. Also das ist nicht nur aufpreispflichtig, sondern das gibt's gar nicht in der Grundvariante. Und was es auch nicht gibt, ist dieser kleine, pfiffige, sogenannte Solarspoiler am Heck. Da hat nämlich der Tekna und der Accenta, wie der mittlere heißt, der hat nämlich dann die Möglichkeit, sich so einen kleinen Heckspoiler oberhalb der Kofferraumkante einbauen zu lassen. Mhm. Und da ist ein kleines Solarpanel drin, was Strom liefert, um deine 12-Volt-Batterie aufzuladen, aus der ja Radio, Klimaanlage und so weiter ihren Strom beziehen.
Jetzt wissen wir auch, warum der Leaf keine Elec-Fehler kennt.
Ups. Ja, clevere Idee. Also der Effekt ist wahrscheinlich relativ gering, aber ich denke, besser ein kleiner Effekt als keiner. Mhm. Besser ein kleiner als keiner. Dann, wofür man beim Visia auch bezahlen muss, Typ 1 Ladeanschluss vorne, 1047 Euro.
Damit er schneller ist, ne?
Damit er schneller ist.
Also 6,6 kW dann.
Ansonsten, da kann er 6,6, genau. Und dann natürlich irgendwie, aber das ist über alle optional, eigentlich ist sogar auch der Typ 1 6,6 für alle optional. Perleffekten-Lackierung, Metallic-Lackierung kosten auch jeweils Aufpreis. Und was man nicht vergessen darf, die 30 Kilowatt Batterie ist ja auch ein optionales Ausstattungsmerkmal. Ne? Die gibt's für alle Varianten für 2000 Euro Aufpreis. Mhm.
So, wo fängt denn der Wagen dann jetzt nur an? Also man kann sich überlegen, ob man hier auch die Batterie kauft oder mietet. Mhm. Ne, der Visia geht dann in der Mietversion, die ähnlich gestaffelt ist wie bei Renault, bei 23.000 knapp 400 Euro los. In der Kaufversion liegt er dann halt bei 29.300 knapp Euro. Mhm. Der Accenta, ja, sind dann halt dann schon mal die 3.000 Euro mehr drauf, ne? Jeweils.
Ja.
Aber lässt sich das nicht ungefähr vergleichen mit der neuen Zoe jetzt? Preislich? Weil da kommst, also, kommst du auch mit deiner Bose Edition auf.
Ja. 37.000 später dann schon, ab, ja. Ja, ja, klar.
Genau. Also der Accenta hat jetzt mit Kaufakku etwas über 32.000. Mhm. Das ist schon auch, ne? Das ist schon auch geil. Ja. Ne?
Und einen ganz großen Vorteil, ne? Also ab dieser Version gibt es dann auch die Wärmepumpe.
Ja.
Wärmepumpe, um halt die Heizenergie nicht zu vergeuden und möglichst effizient zu erzeugen. Ja.
Ganz interessant auch, diesen Fahrmodus B, den ich erst nicht gefunden habe, über den wir vorhin erzählt haben, den gibt es auch erst ab dieser Ausstattungsvariante.
Gut, prinzipiell ist es ja so, du erzeugst damit eigentlich eher dieses One-Pedal-Feeling. Mhm, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass der Visia dann halt einfach nicht rekuperiert, sondern das machst du dann halt über die Bremse.
Ja, ja, klar.
Was ich aber allerdings auch beobachtet habe, also nach wie vor, der Wagen, der war ja bei uns beklebt. Die Lampen, die stehen bei dem Wagen vorne sowie hinten irgendwie vom Auto ab, als ob, weiß ich nicht, die nicht zum Auto gehören. Mhm. Und da hat man auch super gesehen, wenn man zum Beispiel auf die Bremse getreten ist, dass man hinten das Bremslicht in der Heckscheibe sieht.
Ja.
So, und da konnte man halt auch hervorragend sehen, dass wenn man selbst auf B rekuperiert, ohne die Bremse zu drücken, das Bremslicht nicht angeht. Mhm. Ja, das ist bei dem Nissan e-NV auch so. Finde ich ziemlich problematisch, wenn halt Leute dann doch diesen Meter hinter dir fahren und die nicht sehen, wann du anfängst zu bremsen, beziehungsweise zu rekuperieren. Du bremst ja nicht, wir rekuperieren ja nur. Und der dann halt doch schon hinten in Spulitäten kommen kann. Ne?
Ja, da ist dann die Entschleunigung schon so krass, dass man das eigentlich auch dem nachfahrenden Verkehr irgendwie anzeigen müsste.
Ne? Sollte schon sein, ja.
Ja, ich bin ja ein Fan von starker Rekuperation und habe den dann gleich immer in den B-Modus gestellt.
Ich auch.
Aber du kannst ja das Ganze irgendwie nicht zwischenspeichern oder einfach speichern, dass du dann beim nächsten Mal...
Ja, du musst es jedes Mal machen.
Das ist halt schon... Die, über die Software geht ja auch nicht.
Nee, schade. Also nicht bewusst.
Software können die alle nicht.
Ja, also das habe ich auch beobachtet, egal was du machst, ob du denn jetzt in N schaltest, du kannst da nicht direkt in den B-Modus zurück, sondern musst halt immer über D in B nochmal nachschalten.
Ja, das ist schon irgendwie
aber trotzdem Quatsch. Sehr cool, wenn du es dann mal einmal drin hast.
Wenn es drin ist, dann ja, kann
man sich gut. Ja, ich fand es auch angenehm. Ja. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe dann zwar zum das Ausprobieren deswegen irgendwie immer mal so und mal anders gemacht, bin aber auch oft dann D gefahren und wenn ich irgendwie auf Ampeln zurollte oder sowas, dann in B, statt zu bremsen, einfach weil es Spaß macht. Macht natürlich voll keinen Sinn, aber weil es geht. Ne? So wie man im Yoniq mit seinen Schaltpaddeln bremst, statt das Bremspedal zu benutzen. Mhm. Der Effekt ist derselbe, aber du nimmst dann trotzdem diese Pedals, weil es halt irgendwie cool ist, weil es so anders ist.
Beim Ioniq geht ja ab Stufe 2 das Bremslicht an. Also da ist es halt Tatsache auch, gut, die Bremswirkung bei dem ist halt nochmal einen Ticken stärker. Und da ist es auch sehr wichtig, dass hinten das Licht mit angeht. Also ähnlich beim i3 geht es, glaube ich, auch an.
Ja.
Und das finde ich schon eine ziemlich wichtige Sache.
Also, was haben wir jetzt hier noch an Mehrausstattung bei, heißt jetzt Accenta? Ich weiß es nicht. Immer diese Kunstworte. Jedenfalls, ich sag jetzt mal Accenta auch gleich noch. Da ist ja gar kein K. Das ist A-C-E-N-T-A. Das ist egal. Naja, Hauptsache sieht schön aus, ne? Also bei dem, der hat, wie gesagt, den Fahrmodus B, die Wärmepumpe, der hat das Navigationssystem, der hat dann aber auch gegenüber dem Visia Regensensor, Fahrlichtautomatik, die Rückfahrkamera, und so super abgefahrene Sachen wie Metallic schwarz glänzende Mittelkonsole und noch mehr nutzlosen Quatsch, so den man echt nicht braucht. Und die Geschwindigkeitsregelanlage, die hat auch der Kleinste nicht. Kriegst du auch erst ab Accenta. Und das wichtigste Feature überhaupt, Seiten- und Heckscheiben verdunkelt. Ne? Das brauchen wir.
Ganz wichtig.
Ja, ich finde für die Optik finde ich eigentlich schon immer positiv. Bin mal irgendwie so ein Leihpolo gefahren. Ich weiß gar nicht warum. Der hatte halt so komplett klare Scheiben und ich habe mich gefühlt wie so ein Fisch im Aquarium. Das war ganz, ganz strange. So komplett ungetönte Scheiben, die waren sehr seltsam. Hat mir nicht gefallen. Also das sollte man schon mitnehmen. Finde ich, ist ein Must-Have.
Ja. Alle Fahrzeuge haben
Räder.
Ja, auch. Ein Keyless Go-System.
Ach so.
Keyless, hatten wir vorhin mal kurz angesprochen, kenne ich aus dem ENV mit 3 Tasten, aufschließen, zuschließen, Ventilator.
Ventilator?
So. Ventilator heißt, das ist quasi der Vorheizknopf, so wie wir das auch von der Zoe kennen, mit einem separaten Knopf auf der Fernbedienung. Das hat unser Wagen nicht gehabt. Er hat zwar auch 3 Knöpfe gehabt, das eine war der Ladeport, das andere dann halt auf- und zuschließen. Ich finde es halt schon ziemlich schade, dass dann halt auch, ich sag mal, so eine Sache wie mit der Fernbedienung diese Vorheizfunktion nicht funktioniert, weil es gibt ja dann auch Leute, die vielleicht nicht so App-affin sind, die dann halt auch diese App zum Vorklimatisieren oder sowas nicht nutzen wollen oder halt das versteckte Untermenü für die Klimatisierung nicht finden.
Aus Gründen.
Warum auch immer, genau. Dass man den Wagen dann halt nicht mit der Fernbedienung dann auch vorklimatisieren kann. Alle anderen können es, nur der nicht.
Eins noch zum Schlüssel. Bei der Zoe gewöhnt man sich schnell daran, dass wenn man weggeht, das Auto sich abschließt.
Ja. Oh ja, stimmt.
Also den ersten Abend habe ich erst sehr spät gemerkt, dass das Auto offen vor der Tür steht.
Stimmt, der schließt nicht ab.
Nämlich sich nicht selbst ab, wenn ich weggehe. Ja, also ich kann zwar, der merkt, wenn der Schlüssel in der Nähe ist, dann gehen die Türen auf. Mhm. Also kann ich sie entriegeln, dann kann ich auch das Auto fahren und so weiter und so fort. Und der piept, wenn der Schlüssel weggeht, aber er macht sich nicht zu. Das ist ja auch eins meiner Lieblingsfeatures bei der Zoe eigentlich. Ja. Also ich kümmere mich so gar nicht mehr darum. Das hat tatsächlich jetzt schon den Effekt, dass ich bei anderen Autos gehe, ohne die abzuschließen.
Nee, mir ist das tatsächlich auch passiert. Ich hatte das vergessen an der Ladesäule. Bin dann eben kurz zum Geld holen gegangen an der VR-Bank. Und ja, war ja nur meine recht teure Kamera drin.
Ja, das ist aber, da ist halt.
Aber ist nichts passiert.
Das Gute ist ja, dass Menschen, die an Autos vorbeigehen, wo keiner drin sitzt, davon ausgehen, dass das abgeschlossen ist. Niemand ladet Strom und probiert das aus. Also der muss natürlich dann schon das irgendwie vorsätzlich machen. Aber jeder normale Mensch, wenn du an Autos vorbeigehst, die geparkt sind, du gehst immer davon aus, dass die zu sind. Du kommst gar nicht auf die Idee, dass die offen sein können. Naja. Aber dass das jetzt natürlich kein besonders gutes Sicherheitsfeature besser ist, abschließen.
Ja.
Ja, die, wie war das, Follow-Me-Home-Funktion, hat ja auch was mit dem Licht zu tun. Wir haben das Licht eigentlich total jetzt vergessen. Der Wagen ist ja mit LED-Abblendlicht ausgestattet. Also das Licht ist wirklich klasse, muss man wirklich sagen. Also im Vergleich zur Zoe natürlich.
Es leuchtet schön und es ist sehr energieeffizient.
Ja, es ist weiß, also es ist wirklich schön weiß, sehr breit auch.
Und dazu brauchst du wirklich die Techno-Ausstattung, oder?
Ja.
Aber das Fernlicht ist nicht
LED-lichtig. Das Fernlicht nicht, genau. Das Fernlicht ist dann wahrscheinlich so ein Halogenglump. Mhm. Also ich habe jetzt, klar, man konnte mehr in die Ferne schauen, aber für mich wirkte das Licht eher breit als fern. Ja. Also auf der einen Seite natürlich eine tolle Sache, weil wenn du irgendwohin abbiegst oder, gut, macht man jetzt nicht mit dem Fernlicht, aber wenn du jetzt nach rechts und links halt ein bisschen mehr schaust, ist halt weniger die Straße als mehr das Feld neben dir ausgeleuchtet. Ja. Stört jetzt nicht großartig, aber... Nö,
aber es war schon ein bisschen komisch. Also ja. Ich habe das auch ausprobiert und habe dann aufgeblendet hier bei uns draußen auf der Bundesstraße, wo halt links, rechts nur Felder sind. Mhm. Klar, es ist kein schlechter Effekt, gerade wenn du so durch Wald und Wiesen fährst.
Der Wind wechselt vor allem.
Genau, wenn dann das Reh mal kommt von links, dann siehst du es halt früher. Das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so dumm, dass man in die Richtung mehr sieht. Aber dieser Effekt, den ich eigentlich erwarte, ich fahre und ich will weiter schauen und da mache ich das Fernlicht an, kann aber eigentlich gefühlt nicht weiter schauen, sondern ich sehe einfach außen rum.
Es ist
mehr.
Einfach alles heller, ja.
Genau, dieser Effekt, den ich mir vom Fernlicht dann erhoffe in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich brauche das, der ist halt dann nicht gegeben. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich effektiv weiter leuchtet oder ob man sich nur einbildet, dass es nicht weiter leuchtet. Das konnte ich jetzt nicht so rausfinden, weil ich auch keinen Bock hatte, jetzt anzuhalten und
Messungen zu machen.
Genau, irgendwie so Warndreieck hin und so ein Schild. Achtung, hier Licht, Leuchtweitenmessung im Gang, bitte langsam fahren.
Was mir beim Licht auch noch aufgefallen ist, kannst du dich noch an unsere Fahrt erinnern, wo ich dir an Ampeln da mal schnell geschrieben habe, ey, was hast du jetzt mit deinem Licht gemacht? Bei dir, dein Licht ist ja aus.
Ja.
Das war ja am Anfang mal, du hast unten, glaube ich, Nebelscheinwerfer oder sowas. Die waren, oder die sind eigentlich das Tagfahrlicht.
Tagfahrlicht.
Genau. So, und dann war das auf einmal weg. Dann waren auf einmal deine normalen Scheinwerfer irgendwie glimmend an. Das sah so aus, als ob da bloß eine Sparlampe drin an war.
Ja, da war ich zu doof einfach. Da sind wir bei sehr widrigen, wieder mal Witterungsumständen zurückgefahren zum Autohaus und es war irgendwie so nebelig und das automatisch geregelte Licht ging halt nicht an. Da habe ich gedacht, ja, du machst es halt manuell an. Aber offensichtlich habe ich nicht weit genug gedreht oder zu weit. Na, wahrscheinlich
Standlicht dann
nicht
angemacht,
weit genug. Ja. Habe dann nur Standlicht angemacht.
Ja. Ja. Schlimme dabei ist, das Standlicht heißt dann auch, dass das Tagfahrlicht sowas von abgedunkelt wird, dass es wirklich aussieht, als wenn bei dir die Lampen kaputt wären. Ja,
nicht immer kriegt man eine WhatsApp-Nachricht von dem, der vor dir fährt, der dich auf sowas hinweist. Ne?
Was mir noch aufgefallen ist, dass ich im Vergleich zur Zoe, zu unserer Zoe, die ja gedämmt ist, den Wagen ziemlich laut fand. Also er ist,
ich?
Ja, ich fand den ziemlich laut. Also vom Rollgeräusch her
fand ich. Also ich fand ihn halt sehr angenehm, weil meine so eben nicht gedämmt ist.
Ja, also gut, ich habe jetzt den Vergleich mit der gedämmten. Ja. Die normale Zoe ist halt auch wirklich laut, gerade wenn du auf die Autobahn fährst und mal jenseits der 80, 90 unterwegs bist, sind die Windgeräusche schon deutlich lauter. So, aber mir ist halt auch gerade beim Leaf aufgefallen, dass die Rathäuser von hinten, dass du gerade so nasse Straßen, Gischt und sowas in dem Wagen sehr, sehr deutlich hörst. Ja, jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Reifen noch zusätzlich ihren Beitrag geleistet haben, weil die A sehr breit sind und wahrscheinlich auch nicht die besten. Winterreifen sind meistens einen Ticken lauter. Ich fand den Wagen, was die Fahrgeräusche anging, von der Straße her laut. Windgeräusche kann man ja mittlerweile auch so ein bisschen differenzieren. Waren jetzt nicht so schlimm, aber das, was von der nassen Straße her kommt, das fand ich schon sehr laut.
Mir ist es nicht so aufgefallen. Ja. Ich höre immer Podcast beim Autofahren.
Ah, ja.
Bei aber mir, das braucht bei, natürlich beim, Strom. Bei dir ist das Radio aus.
Bei mir langweilt sich das Radio meist, ja. Ist Tatsache so. Ich fahr sehr, sehr gerne ohne irgendwelche Sounds. Apropos Sounds.
Ja.
Der Wagen hat ja auch eine Fußgängerhupe.
Ja.
Ein ziemlich hochfrequentes Sirren, mag ich das mal so nennen, fällt erst gar nicht so auf.
Ich fand es gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Also es drängt
es
sich
ja
nicht so.
Es ist dauerhaft an, oder?
Es ist dauerhaft. Ja. Du kannst es abschalten, auch einen bei diesen komischen Knöpfen da unten links. Aber es ist lange nicht so ekelhaft wie bei der Zoe. Ja. Also egal, ob du jetzt den ABC-Ton nimmst, es ist toll. Was ich aber wiederum schlimm finde, ist der Sound beim Rückwärtsfahren.
Genau, das meine ich, wollte ich auch gerade sagen. Piep, piep, piep.
Und das nervt. Ja. Also das ist wie beim LKW. Mhm. Bloß die brauchen das Ding halt wirklich auch, um die Leute hinter sich zu warnen, dass der jetzt rückwärts fährt. Das brauchst du bei dem Leaf jetzt nicht unbedingt. Bei dem ENV ist es die gleiche Quäke. Es ist sehr laut und sehr nervend. Ich mache das eigentlich immer aus.
Also ich, ehrlich gesagt, würde mir wünschen, dass die Zoe, wenn sie zurückfährt, auch optional irgendwie ein Geräusch macht, bevor sie fährt. Mhm. So wie der Leaf. Wenn du auf R schaltest, macht der
Stimmt, und du fährst
wenn
noch
ich
gar
jetzt
nicht.
Nämlich, du fährst noch gar nicht. Wenn ich nämlich im Supermarkt rückwärts rausfahre aus meiner Parkbucht und die Leute fahren da, so ein endloser Fluss an Einkaufswagen schiebenden Menschen, die gehen alle dahinterher, die raffen nicht, dass ich jetzt da rausfahren will.
Mhm, das stimmt.
Ja, wenn Tag ist und sie sehen jetzt die Rückfahrscheinwerfer nicht so, oder also wenn es zu hell ist, um das wirklich zu sehen, dann merken die das nicht. Dann stehe ich da und dann stehe ich noch ein bisschen da und dann stehe ich danach noch ein bisschen da, bis ich dann irgendwann mal da rausfahre, ganz langsam, um nicht jemanden zu verletzen oder zu erschrecken oder beides. Und der Leaf, da machst du auf R und dann tütet das und denkt jeder, oh scheiße, Müllwagen. Und dann gehen die alle.
Stimmt, das ist das bessere Beispiel.
Ja. Haben wir sonst eigentlich noch was zu dem Wagen zu sagen?
Ich weiß nicht. Ich glaube also, nicht. Optisch, vielleicht noch so ein Rundblick um das Auto herum, mal so von außen. Ich fasse das mal so zusammen. Die Schönheit ist er nicht.
Nee.
Also Schönheit ist er nicht. Die Außenmaße bis auf die Höhe passen ja eigentlich mit dem Ioniq auch ziemlich gut zusammen. Mhm. Man merkt, dass diese Form sehr ineffizient ist. Ich finde die Heckklappe viel zu weit nach innen gelagert. Also man hat nach der Heckklappe noch so viel Stoßfänger. Mhm. Das hätte auch Kofferraum sein können.
Ja.
Also das sind bestimmt 8-9 Zentimeter, die sind noch nach hinten. Hat ja selbst die Zoe nicht. Und das hätte da an der Stelle vielleicht noch ein bisschen größeren Kofferraum gemacht. Aber die Schönheit ist es wirklich nicht.
Ja, und der sieht halt auch leider auch tatsächlich so aus jeder Perspektive irgendwie falsch aus. Egal von wo du guckst, ob du ihn von der Seite anschaust, da ist dann, also keine Ahnung, wenn du jetzt mal hinten anfängst, dann schaust du das so an, das Heck, warum ist das jetzt irgendwie so abgefahren? Ja, keine Ahnung, dann kommst du dann irgendwann spätestens vorne bei diesen komischen Froschleuchten, denkst du dir, nee. Und dann guckst du, wenn du von hinten anschaust, dann siehst du dieses Heck in seiner vollen Nichtschönheit so. Mhm. Das ist die Leuchten,
die Heckleuchten,
ja. Die Leuchten, die einfach da so runtergehen, wie so zwei gefrorene Wasserfälle. Und dann gehst du nach vorne und schaust ihn dir an und dann versuchst du einfach minutenlang krampfhaft eine Position zu finden, aus der man zum Beispiel ein Foto machen kann.
Das ist schon eine Herausforderung.
Ohne, dass das scheiße aussieht. Es ist unmöglich, diese Front irgendwie so zu betrachten, dass du nicht das Gefühl hast, du musst jetzt woanders hingucken.
Ja.
Die mussten das scheinbar so designen mit den rausstehenden Leuchten, Lampen vorne, damit der Wind einfach nicht pfeift.
Ja? Ja. Das ist eine steile These.
Müssen wir nochmal nachgoogeln.
Gefällt mir. Ja, gut, wieso nicht? Finde ich interessant. Da könnte man vielleicht auch viele, viele andere Dinge an der Front anders machen, damit der Wind nicht pfeift. Ja. Keine Ahnung. Also ich bin wirklich kein Fan von der Optik von diesem Auto, aber ohne Scheiß, bei vielen Autos würde ich sagen, nee, den würde ich nicht mal geschenkt nehmen. Aber den, wenn mir den einer schenkt, den würde ich fahren, bis er auseinanderfällt. Ich mag ihn. Ich mag das Äußere nicht wirklich. Ich mag auch so das Design innen nicht so richtig. Aber ich mag, wie der fährt. Ich mag, wie man darin sitzt. Ich mag diese Sitzheizung, Lenkradheizung Geschichte. Mhm,
der Komfort ist klasse.
Der Komfort darin ist toll. Der ist gut ausgestattet. Der fährt sich top.
Das Aufladen. Batteriegröße.
Ja, also ohne Witz. Das ist halt tatsächlich, sind viele Dinge, die nicht so richtig geil sind. Ja. Aber im Gesamtpaket, wenn du das Auto erfährst, dann findest du es schon toll.
Ja. Also ich muss auch sagen, nicht ohne Grund ist der Wagen ja das meistverkaufte Elektroauto weltweit eigentlich. Mhm. Also gerade in dieser einen Version. Und was man auch kaum hört, der Wagen, der fällt so gut wie nie aus. Ja. Mhm. Also der ist extrem zuverlässig. Also egal, ob man da jetzt bei minus 20 Grad das Ding startet, ob man jetzt Zoe-like Probleme mit der 12-Volt-Batterie hat, Probleme mit dem Lader hat, Probleme mit der Batterie hat. Sowas kennt man bei dem Wagen einfach nicht.
Die sollen extrem selten in der Werkstatt stehen.
Und das muss man hier auch einfach mal hervorheben, so hässlich die Karre auch ist. Jetzt meine persönliche Meinung. So genial haltbar ist der. Und das ist das, was wir uns eigentlich auch wünschen, ne? Ein Fahrzeug nicht in die Werkstatt fahren zu müssen. Nutzen und den Komfort genießen, günstig unterwegs sein, TCO-Betrachtung. So muss ein Auto sein. Ja, und nicht halt, hier, ich muss jetzt in die Werkstatt und nochmal schnell ein paar hundert Euro da lassen, damit es der Werkstatt gut geht, sondern
hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit.
Genau. So, und ja, womit wir nochmal kurz die Preisschiene anfassen, der Wagen wird ja auch ähnlich gefördert wie die Renault, also ist ja eine Gemeinschaft Renault-Nissan. Die Allianz bietet bei dem Wagen halt auch diese 2.000 Euro plus 1.000, weil wir ja Renault-Nissan sind. Man kann also 5.000 Euro Förderung für einen Neuwagen abschöpfen. Ja, Steuern bezahlt man auch bei dem 10 Jahre lang nicht. Was ich auch noch gut finde, jeder Nissan-Händler hat mittlerweile auch eine Schnellladesäule dort stehen, die eigentlich für jeden, der die Steckertypen, die dort verbaut sind, reinstecken kann, kostenlos nutzbar sind. Echt? Während der Öffnungszeiten, ja, du kannst zu jedem Nissan-Händler fahren. Okay. Während der Öffnungszeiten musst du halt drinnen diese Ladekarte holen. Aber du kannst, ich sag mal, wenn dir irgendwo die Ladeinfrastruktur nicht passt, zu einem Nissan-Händler fahren, sofern der in der Nähe ist und dort auch kostenlos aufladen.
Muss ich mir dann die Autos da angucken oder einfach so? Nö. Also wie bei Aldi. Also, an der Laden musst du aber nicht angucken.
Ja. Naja, mal so eben beim Aldi einkaufen ist vielleicht besser, als mal so eben einen Nissan kaufen, oder?
Genau. Schatz, ich habe das Auto aufgeladen, habe leider jetzt 3 kleine Nissan Micra gekauft. Bin so günstig rausgegangen, wie es ging. Naja, gut, alles klar. Ja, schön, keine Ahnung. Haben wir noch so Richtung Fazit irgendwie
Etwas, eine Garantie.
Etwas,
Garantie würde ich jetzt auch noch
anregen. Garantie, natürlich Garantie.
Garantie hat der Wagen auch.
Echt?
8 Jahre oder 160.000 Kilometer, glaube ich, sogar auf die Batterie und den Antriebsstrang. Also da sind sie auch sehr nah an einem Ioniq dran und ein bisschen weiter weg von der Zoe, aber ja, sollte man nicht unerwähnt lassen.
12 Jahre gegen Durchrostung.
Wow.
Wollte ich nur sagen, weil ich gerade lese.
Ja.
Ja, ist alles nicht so schlecht. Ja, schön. Also dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch, oder?
Mhm. Ja.
Dann machen wir an dieser Stelle das Ding hier zu und sagen vielen Dank fürs Zuhören und Jakob, schön, dass du wieder dabei warst.
Jo, vielen Dank.
Auch an der Stelle nochmal 1000 Dank für die hübschen Fotos.
Ja, gerne.
Die gehen natürlich immer runter wie Öl. Wenn man guckt, was wir ab und zu so für Schnappschüsse irgendwie haben und die dann vergleichen mit dem, was bei dir aus der Kamera fällt, das ist natürlich schon Gold wert. Also vielen Dank dafür.
Ja, da merkt man einfach,
in den Shownotes.
Genau, da merkt man, genau, Link in den Shownotes, auch wieder zum Flickr-Album und alles, was man irgendwie wissen will oder braucht, kann man über uns erfahren. Und der Marcel zeigt dir gerade noch, ach so, was ich noch sagen wollte. Wir haben so 2 bis 4 neue Hörer gewonnen bei der letzten Folge über Stefan Koh. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du das hier mit uns gemacht hast und auch so munter verteilt hast, diese Episode. Wir hoffen, dass ein paar von euch auch bei uns bleiben. Wir werden sicherlich in Zukunft den Stefan auch irgendwann mal sprechen. Aber damit ihr schön dranbleibt, bis dahin sagen wir jetzt nicht wann.
Genau.
Gute Idee.
Das kann die nächste Folge sein.
Genau, also hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auch im Nachhinein hat die Folge noch sehr viel Spannung verursacht, dadurch, dass wir irgendwie uns viel mehr mit Twitter, Facebook, sonst was beschäftigen mussten als normalerweise. Das hat man schon gemerkt, dass da viel mehr Leute da sind. Und irgendwie Stefans Gefolgschaft ist, habe ich das Gefühl, ebenso engagiert und teilweise auch schreibfreudig wie er selber. Das begrüßen wir natürlich sehr und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und hoffen, dass ihr dabei bleibt. Und ja, wir haben noch einiges vor, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Keine Ahnung, jetzt natürlich nur halb ernst, aber irgendjemand, der Bock hat, Facebook und Twitter für uns zu bearbeiten, der kann sich gerne bei mir melden. Das war ganz schön stressig die letzten Wochen. Alles klar, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.